Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Autoritärer Müll, wie der Südwestrundfunk titelte, oder ein längst nötiger politischer Anstoß für das koreanische Bildungssystem. Das Netflix-K-Drama Teach Your Lesson sorgt in den letzten Wochen für Aufmerksamkeit und wird kontrovers diskutiert. Doch ist der Wirbel gerechtfertigt? In dieser Folge besprechen wir das Drama und die Gefahren, die es birgt. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan und ich begrüße endlich mal wieder Tine Nowak im Podcast. Hallo Tine.
Hallo.
Weißt du, wie lange es her ist, dass wir gesprochen haben, zumindest im Podcast?
Ewig. 2 Jahre? 1,5 Jahre?
2,5.
Das ist wirklich noch viel länger, als ich gedacht hatte.
Ja, wir haben über Moving gesprochen und ich habe dich ja damals, wir haben schon 2-mal gesprochen, also im Podcast zumindest, wir haben uns ja auf dem koreanischen Filmfestival schon ein paar Mal getroffen und im Podcast haben wir über Serien gesprochen und ich habe dich dann damals einfach als Serienexpertin hier betitelt und das bist du ja nach wie vor. Du guckst ja sehr viel mehr K-Drama. Am Ende werde ich dich auch noch fragen, was du denn in letzter Zeit so gesehen hast, aber jetzt haben wir erstmal was zu tun. Ich habe nämlich eine andere Frage an dich und zwar, passend zum Thema heute. Gibt es denn Serien oder Bücher aus deiner Kindheit, die du mit Erziehung verbindest? Also haben deine Eltern, deine Großeltern oder irgendwer dir immer sowas vorgetragen, vorgelesen oder dich vor irgendetwas gesetzt, was du dir angucken sollst oder anhören sollst?
Also es klingt total banal, aber das allererste, an das ich denken muss, ist Wilhelm Busch. Wir hatten ein riesengroßes Buch von Wilhelm Busch und da geht es leider sehr, sehr oft um Erziehung und zwar schwarze Pädagogik und ich finde, das ist nicht so weit weg von dem Thema, was wir heute haben.
Ja, Wilhelm Busch, das war, damit habe ich nicht so viele Berührungspunkte. Schwarze Pädagogik habe ich sogar mir auch noch gleich aufgeschrieben, da werde ich noch was zu sagen. Aber du kennst bestimmt auch den Struwwelpeter, oder?
Naja, natürlich. Also das ist dann sozusagen nicht mehr so weit weg davon.
Ja, also ich verbinde mit Erziehung tatsächlich weniger jetzt so irgendwelche Serien. Ich meine, den Sandmann habe ich damals öfter geguckt, als ich noch sehr jung war. Der ist ja eher, glaube ich, harmlos. Ich glaube, da passiert nicht so viel Schlimmes. Aber dann ging es los mit den Märchen. Ich habe da viele Märchen vorgelesen bekommen und dann auch selber auch gelesen. Hänsel und Gretel habe ich besonders in Erinnerung. Das ist ja auch eigentlich eher grausam. Und natürlich den Struwwelpeter. Den habe ich regelmäßig vorgelesen bekommen von meinem Opa. Da saß ich auf dem Schoß und dann hat er den Struwwelpeter rausgeholt. Aber ich glaube, damals war das schon eher auch ein bisschen belustigend. Also meine Eltern und Großeltern, die waren jetzt weniger schwarze Pädagogen. Also da habe ich jetzt nicht so viel Schlimmes miterlebt. Aber trotzdem, vielleicht waren das dann doch nicht immer so super ironisch oder lustig gemeint, sondern man hat es dann einfach auch vielleicht einfach weiter tradiert. Und das fand ich dann auch, auf jeden Fall, ja, als Kind witzig, aber auch ein bisschen beängstigend natürlich. Also Pädagogik mit Angst, du hast es schon benannt, ist eben schwarze Pädagogik. Und da gibt es ja diesen Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Und um jetzt mal direkt einzusteigen mit so einem Provokanten, mit so einer These oder so, ich würde sagen, die Serie, ja, die hat schon was Problematisches, die wir heute besprechen. Denn auch da kommt ja immer wieder der Satz, ich glaube 2-3 Mal, Wenn sie auf deine Worte hören, lehre mit Worten. Wenn sie erst nach deinen Schlägen hören, lehre mit Schlägen. Das kommt in Episode 10 vor allem vor, ganz am Ende. Und das ist natürlich, finde ich, befremdlich und sehr problematisch. Also du hast schon erwähnt, schwarze Pädagogik. Und ich muss mich jetzt fast bei dir entschuldigen, weil du bist ja hier eingeladen, um über die Serie zu sprechen. Aber ich habe jetzt erstmal einen sehr langen, kleinen Input-Monolog vorbereitet, damit wir alle so auf dem gleichen Stand sind. Du kennst schwarze Pädagogik ja anscheinend, aber vielleicht ist das euch da draußen nicht so ein fester Begriff. Denn das ist das Schlagwort, mit dem man eben so, kann man sagen, gewaltvolle, autoritäre Beziehungen zusammenfasst. Und ich habe mir da eine Definition rausgeschrieben von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Allgemein steht schwarze Pädagogik für Erziehungsmethoden, die mit Strafe, Kontrolle, Gewalt, Demütigungen oder Einschüchterung verbunden sind, mit der Absicht, Kinder und Jugendliche völlig unterzuordnen. Damit eng verknüpft sind oftmals Machtmissbrauch oder die Absicht, sich gegenüber Kindern und Jugendlichen zu erhöhen. Hast du da noch was zu ergänzen oder deckt sich das mit dem, was du dir so dabei gedacht hast?
Naja, ich glaube, es gibt gerade für uns hier in Deutschland noch eine besondere Komponente, weil sozusagen gerade auch die nationalsozialistische Erziehung ganz stark mit schwarzer Pädagogik gearbeitet hat. Das heißt, für viele von uns, die wir Großeltern, Urgroßeltern haben sozusagen, die haben an ihre Kinder diese Werte und auch diese Ängste, die mit Bildung verbunden sind, weitergegeben. Das heißt, wir haben nehmen da sozusagen als übergenerationales Trauma durchaus auch Dinge mit, selbst wenn dann später andere Werte wichtiger geworden sind.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde auch, ich würde der Serie jetzt nicht vorwerfen, dass sie faschistoid ist, aber ich finde, am Ende werde ich noch mal was zu sagen, dass es durchaus Tendenzen gibt, die einen eben in so eine beunruhigende Richtung drängen können, quasi wieder so, ja, sehr rückwärtsgewandt eigentlich ist, so sehr konservativ. Und jetzt kommt eben mein versprochener Input. Also noch mal, für uns alle. Vielleicht ist es ein bisschen erschreckend auch, dass in Deutschland die Prügelstrafe, also Corporal Punishment, erst seit 2000 per Gesetz verboten ist. Also Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr schlagen, das ist verboten. In Korea ist das noch später passiert und vor allem war es in Korea vorher an Schulen verboten tatsächlich, staatlich, also im ganzen Land seit 2011. Und dann seit 2021, also wirklich noch nicht lange her, ist es dann auch innerhalb von Familien generell verboten, die Kinder zu züchtigen. Und jetzt kleiner Sprung zum Thema Bildung und Schule in Südkorea, was jetzt, glaube ich, auch kein offenes Geheimnis ist, aber nochmal ganz kurz abgerissen, dass Südkorea bei den PISA-Studien, bei den internationalen Vergleichsstudien immer sehr gut abschneidet. So mit anderen asiatischen Ländern, auch skandinavischen Ländern, gibt es ja immer wieder, alle drei Jahre wird das, glaube ich, erhoben. Und das lässt sich dadurch erklären, dass es eben ziemlich viel, also die SchülerInnen ziemlich viel Zeit aufwenden, um zu lernen und eben auch den Leistungsdruck. Die koreanische Schullaufbahn ist dann eigentlich mit der deutschen so ein bisschen vergleichbar. Es gibt eben die Grundschule, eine Mittelschule und eine Highschool. Und wie könnte der Alltag eines südkoreanischen Schülers oder Schülerinnen aussehen? Da habe ich was gefunden auf einem Blog, werde ich alles verlinken. La Solite Blog heißt der. Ich zitiere mal, ich habe das übersetzen lassen. Der reguläre Unterricht endet gegen 16.30 Uhr, also Highschool. Danach isst er oder sie schnell etwas in einem der unzähligen Convenience Stores, also dem Pyeongchangs, besucht dann von 17 bis 22 Uhr zusätzliche Kurse in einem Hakwon, also einer privaten Nachhilfeinstitut oder Schule, und geht anschließend möglicherweise noch in einen Kunst-Hakwon, also wo man dann eher so Sachen macht, die man jetzt nicht unbedingt für die Schule braucht, sondern eher zur Selbstverwirklichung oder musikalischen Erziehung oder so. Und dann geht man noch in ein Study-Café, dann bis tief in die Nacht, also bis 1 Uhr, und dann geht es endlich nach Hause. Das steht da so in diesem Blog drin. Und ich habe mal meine FreundInnen gefragt, ob sie denn auch im Hakwon waren. Eigentlich haben da alle zu ja gesagt. Also in der Highschool gab es immer wieder Phasen, wo man dann ins Hakwon gegangen ist, gerade wenn es auf diese Abschlussprüfungen ging. Und mittlerweile aktuelle Preise bei den Hakwons liegen so bei 300 Euro im Monat für ein Fach. Das heißt, wenn man sich dann mal mit den Hauptfächern beschäftigt, also sowas wie Englisch, Mathe, dann Koreanisch wahrscheinlich, Literatur, so diese Fächer irgendwie, ist man schnell bei 1.000 Euro oder mehr. Und das ist natürlich ein großer Punkt, der auch in der Serie angesprochen wird, zu Recht angesprochen wird. Bildung ist eben was für Reiche, beziehungsweise die gute Bildung, denn auch in Deutschland ist ja Nachhilfe teuer. Und man kann sich aber trotzdem denken, dass es in Korea nochmal mehr reinhaut, denn das Durchschnittseinkommen ist ja auch niedriger in Korea. Also es liegt bei circa umgerechnet 2.400 Euro netto ist das Durchschnittseinkommen von KoreanerInnen. In Deutschland ist es, glaube ich, bei 2.8. Also schon ein bisschen höher, und Nachhilfe ist ja trotzdem günstiger in Deutschland. Wenn man so Privatnachhilfe gibt, ich gebe meinen NachbarInnen zum Beispiel Nachhilfe und ich nehme 20 Euro die Stunde zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so ein relativ normaler Preis. Bei so Instituten ist es vielleicht doppelt so teuer, aber man kommt da irgendwie ganz okay hin, vielleicht so mit 100 Euro im Monat für ein Fach, würde ich mal schätzen jetzt, wenn man da gute Deals macht oder so. Also es ist ein bisschen günstiger und, glaube ich, auch nicht so super verbreitet in Deutschland. Also ich kenne jetzt, ich glaube, damals bei mir in der Schulzeit war jetzt nicht jeder in einem Nachhilfeinstitut oder in Nachhilfe. Wie war das bei dir?
Tatsächlich, ich habe ältere Geschwister, das waren meine NachhilfelehrerInnen. Ich habe aber selber auch teilweise Nachhilfe gegeben, dem kleinen Bruder von einer Freundin, also weniger in solchen verschulten Systemen, sondern sozusagen also auf im Freundin-Bekanntenkreis hat man sich da eher ausgeholfen. Und ansonsten habe ich das ganz viel alleine gemacht, im Guten und wie im Schlechten.
Ja, genau. Also man hilft sich dann alleine. Oder wenn die Eltern nicht mehr weiterhelfen können, dann gab es bei uns eben dann die Nachhilfe. Ich bin auch froh, weil ich war wirklich in der Schule, hatte ich echt Probleme und war dann froh, dass die Nachhilfelehrerin mich dann so quasi, da auf den, wie nennt man das, Hosenboden gesetzt hat? Nee, das ist der falsche Begriff.
Auf den richtigen Weg gebracht hat.
Auf die Gleise gesetzt oder so, auf den richtigen Weg, genau. Und die meisten Nachhilfeschulen in Korea befinden sich in Gangnam. Da gibt es eben, also da reihen sich die Institute aneinander. Ich komme zum Druck im Schulsystem, man kann sich ja schon denken, dass dieser Tag, den ich gerade beschrieben habe, so als exemplarisch, ist natürlich schon krass, kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich, in Deutschland, wo man ja dann irgendwie vielleicht mal die Hausaufgaben nicht macht und so und keine Ahnung, also so war es in meiner Schulzeit zumindest, dass ich eigentlich relativ entspannt durchgekommen bin, muss ich sagen. Ich habe mein Fachabitur gemacht und das war bis auf die Nachhilfe eigentlich eine ganz okaye Zeit, würde ich sagen, so für mich persönlich. Und ich habe auch von FreundInnen, die Abitur gemacht haben, für die war das dann auch vielleicht mal stressig, das letzte Jahr vor allem, aber im Grunde hatten die trotzdem Freizeit, so, das ist so vielleicht das, also als ich zur Schule gegangen bin, ist ja auch schon ein bisschen her jetzt, aber ich kann das jetzt auch von Leuten, die ich kenne, die jetzt Kinder in der Schule haben oder ja, von den SchülerInnen kann ich das bestätigen, dass da durchaus noch Freizeit vorhanden ist. Ist in Korea eben vielleicht ein bisschen anders. Was dann eben, ja, was der Druck mit sich bringt, das ist auch ein offenes, also eigentlich kein Geheimnis, ein offenes Geheimnis würde ich fast sagen, nee, es stimmt nicht. Es ist eben, ja, sehr dramatisch und dadurch vielleicht auch nochmal eine kleine Content-Warnung hier an dieser Stelle, weil in der Serie geht es durchaus auch um Selbstmord, Selbstverletzungen, Drogenmissbrauch und auch Gewalt. Deswegen, wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann schaltet vielleicht aus, denn in der Folge wird es schon ziemlich viel darum gehen. Jetzt kommt eben auch etwas über Selbstmord, das heißt, genau, das als Content-Warnung. Die Statistik, die aktuelle bei 2024 wurde die erhoben, liegt bei 29,1 Suiziden pro 100.000 EinwohnerInnen. Das ist super hoch. Das entspricht ungefähr, ja, 15.000 Todesfällen pro Jahr und ist eben ja nach auf einem erneuten Höchstwert seit 2011. Ich glaube, in anderen Ländern liegt die natürlich deutlich niedriger, vielleicht so ein Drittel so hoch in anderen Ländern. Ich müsste nochmal Vergleichszahlen raussuchen, könnt ihr natürlich auch selbst machen. Kann man leicht rausfinden. Und Suizid ist in Südkorea auch die häufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also im Alter von 10 bis 39 Jahre. Und es gibt auch Suizid unter LehrerInnen. Also zum Beispiel in den Jahren 2017 bis 2023 begingen 100 LehrerInnen Selbstmord. Das sind wirklich abstrus hohe Zahlen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch in der Serie aufgegriffen wird, denn der Tod einer 23-jährigen Grundschullehrerin im Jahr 2023 führte eben zu landesweiten Protesten und Arbeitsniederlegungen von LehrerInnen in Südkorea. Das wird in der vierten oder fünften Folge der Serie auch aufgegriffen, also dass Helikoptereltern da eben die LehrerInnen bedrängen. Und das führte dann eben dazu, dass die anderen LehrerInnen da eben demonstriert haben und auf diesen Fall aufmerksam gemacht haben. Und die Regierung versprach daraufhin eben Reformen und es wurden bereits auch Gesetze umgesetzt. Beispielsweise wurden dann Sachen eingeleitet, um Lehrkräfte besser vor unbegründeten Beschwerden und automatischen Suspendierungen zu schützen. Das war vorher wohl anders. Also da konnte man dann eben Probleme bekommen, wenn man nur eben verdächtigt wurde, dass man irgendwie ein Kind ja schlecht behandelt hätte im weitesten Sinne. Also es kann ja alles Mögliche gewesen sein. In der Serie ist es ja auch eher, ja, also so, passiert ja gar nichts eigentlich aus Sicht der Lehrerin, also von der Lehrerin. Dann zweiten Punkt, Elternbeschwerden sollten dann eher über die Schule erfolgen, nicht so über persönlichen Kontakt zur Lehrerin, also eher über Schulwege. Dann die Autorität von Lehrkräften wurde im Klassenzimmer, sollte eben politisch gestärkt werden, was immer das auch heißt. Das passt eigentlich ziemlich gut auch zur Serie. Wie gesagt, habe ich jetzt keine Details rausgefunden. Und es gibt eben mehr Angebote zur psychologischen Unterstützung auch von Lehrkräften. Genau, also es löste eben eine breite Debatte aus und irgendwie kann man die Serie ja schon so im Fahrwasser dieser Debatten sehen, auch wenn das Manhwa ein paar Jahre früher erschienen ist schon, aber es ist wohl auch fortlaufend gewesen, sodass vielleicht auch solche Sachen eben reingearbeitet wurden. Also es herrscht immer noch ein extrem hoher Leistungsdruck im koreanischen Bildungssystem, der auch immer wieder kritisiert wird. Auch das Thema Bullying ist natürlich ja für Fans von Filmen und Serien ja nichts Neues mehr. Da kannst du vielleicht gleich mal was zu sagen, welche Serien du da kennst und auch empfehlen würdest. Ich habe jetzt nur drei rausgeschrieben, nämlich The Glory war ja auch ein ziemlich großer Hit. All of Us Are Dead wird ja auch damit gearbeitet, diese Zombie-Serie. Und Weak Hero. Würdest du noch was ergänzen, was es da für Serien gibt, die das Thema Schule, Bullying oder Leistungsdruck aufgreifen?
Also es ist ein Genre, was ich eigentlich sonst nicht so gern gucke und es gibt tatsächlich eine Serie, die ich ganz cool finde, aber ich müsste erst gucken, wie die heißt. Das würde ich vielleicht nachholen und dir für die Shownotes geben, aber es ist auch eine koreanische Serie.
Ja, genau. Dann packen wir es in die Shownotes. Könnt ihr dann mal reinschauen. Filme, damit bin ich ja besser, mehr vertraut, habe ich auch ein paar rausgeschrieben. Da gibt es auch unzählige. Leider sind die größtenteils auch nicht in Deutschland erschienen, zumindest nicht die, die ich empfehlen kann und möchte. Ich habe die mal chronologisch geordnet. The King of Pigs, 2011 kam der raus. Bleak Night, 2011 ebenfalls. Han Gong-ju ist ein Film, wo es um Übergriff gegen eine Schülerin ging. Sehr, sehr eindrucksvoll und ziemlich harter Film. After My Death, da geht es um die Selbstmordrate, die hohe. Und zuletzt Next Zohi, den ich auch immer wieder im Podcast hier empfohlen habe. Ein ganz toller Film, ein ganz harter Film, der auch mit Leistungsdruck und eben diesem Schulsystem so ein bisschen zu tun hat. Genau. Bullying dass es kann Konsequenzen haben. Das wissen Fans der K-Culture schon längst. Denn immer wieder kommen halt so Verdachtsfälle auf. Halt immer wieder werden SchauspielerInnen oder Idols des Bullying verdächtigt, dass sie dann in ihrer Schulzeit sich nicht immer astrein verhalten haben. Zum Beispiel habe ich mir heute angelesen, Kim Karam von Les Seraphim ist wohl noch im Gründungsjahr ausgeschieden, weil sich das wohl erhärtet hat, diese Verdachtsfälle, dass sie früher eine Mobberin war. Und zuletzt, das habe ich dann letztes Jahr in Korea noch mitbekommen, so kurz, ich glaube im November, Dezember kam das raus, Cho Jung-woon, der Schauspieler, zum Beispiel bekannt aus The Handmaiden, der ist auch jetzt, hat seine Karriere beendet, weil er eben auch Bullying hat. Er war sogar in einer Gang. Das heißt, es kommt ja auch in der Serie vor, dass da eben so auch so Schulgangs gibt. Also es sind Themen, habt ihr jetzt schon mitbekommen, die durchaus in der Realität verhaftet sind. Und das Drama und der Webtoon, die beruhen eben auch auf diesen realen Fällen. Und das sind ja sehr allgemein gehaltene Fälle. In dem Drama will ich schon mal vorwegnehmen. Und jetzt kommen wir eben zu Teach Me a Lesson, dem Drama, was auf dem Webtoon Get Schooled, ist die englische Übersetzung, der koreanische Titel ist ja Chamgyo-yuk, das heißt sowas wie wahre Erziehung oder auch so ein bisschen coole Erziehung oder so. Das Webtoon erschien erstmals am 1. November 2020 über Naver Webtoon und es wurde von Cheong Tech geschrieben und von Han Karam illustriert. Das Webtoon geriet in die Kritik. Das ist jetzt auch eigentlich in allen Artikeln steht das so mit drin, dass es da eben problematische Aspekte gab. Zum Beispiel gibt es da so, wird so eine schwarz gelesene Figur dargestellt und da gibt es dann eben auch so Vorwürfe von Rassismus und rassistischer Sprache, die in dem Webtoon vorkam. In 2023 kam das auf. Und es gibt eben noch etwas, was ich gelesen habe, ich glaube auf Wikipedia stand das zitiert, wo irgendwie eine feministische Lehrerin dann geschlagen wird und dass Feminismus oder feministische Aufklärung mit antikommunistischem Brainwashing verglichen wird oder so. Also ganz seltsam klingt das für mich und ich glaube, weiß nicht, also ich habe das Webtoon jetzt nicht gelesen, wir sprechen heute ja auch über die Serie, das steht, finde ich, für sich, aber ich finde irgendwie schon ein bisschen viel sagen, dass das Webtoon auch schon so eine problematische Hintergrundgeschichte eigentlich hat. Wie gesagt, von der Geschichte her deckt sich scheinbar viel, außer jetzt diese Skandale, mit der Serie, die wir vor uns haben. Die Serie ist verwirklicht vom Regisseur Hong Jung-chan. Der hat zum Beispiel Mr. Plankton und Juvenile Justice gemacht. Hast du davon was gesehen?
Nee, ich habe die erste Episode von Mr. Plankton gesehen und Juvenile Justice gar nicht. Es gibt eine Serie, die er gemacht hat, die noch auf meiner Serienliste ist. Das ist eine bisschen ältere Serie über so ein Familienfreundesnetzwerk mit sehr vielen älteren Personen und einer Person, die auch im Rollstuhl eingeschränkt ist. Das heißt, der macht schon auch so sozialkritische Dramen und ich glaube, das ist auch ein Move vom Netflix, dass die sich genau so einen Regisseur genommen haben für dieses Thema, also weil Juvenile Justice ist ja auch, da geht es um Jugendgericht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir haben ein ähnliches Themenspektrum und einen Regisseur, der auch bekannt ist, dass er sozusagen sich auch ein bisschen, also nicht so klassische K-Dramen, die ich sonst gerne gucke, Romcoms und sowas, sondern sich schon auch ein bisschen schwierige Stoffe vornimmt.
Ja. Wie gesagt, ich habe auch noch nichts von ihm gesehen. Wäre jetzt aber mal gespannt, was er denn noch so gemacht hat, also an K-Drama, weil Juvenile Justice klingt ja auch so ein bisschen nach sowas, was irgendwie auch im Entferntesten was mit dem Teach Your Lesson zu tun haben könnte. Aber wie gesagt, kann ich nichts drüber sagen. Und in der Serie geht es eben um ein fiktives Büro vom Bildungsministerium. Auf Deutsch heißt es die Behörde zum Schutz des Schulwesens, BSS. Und ich habe es auf Englisch, also mit englischen Untertiteln geguckt, da hieß es ERPB, Educational Rights Protection Bureau. Und ich zitiere nochmal diesen Artikel vom Südwestrundfunk, den ich am Anfang schon zitiert habe, mit dem mit dem autoritären Müll oder so, wie Tobias Stosik eben getitelt hat. Er sagt, es wäre ein Genre-Mix aus Action-Soap, Sozialdrama und bildungspolitischem Pitch. Finde ich sehr passend irgendwie, weil alles da so drin steckt. Also dieser bildungspolitische Pitch, den finde ich interessant. Kurz zu den Rollen. Wir sind ja unzählige Rollen. Es spielt ja mehreren Schauplätzen, mehreren Schulen und dieses Büro wird dann eben jeweils es ist wie so Monster of the Week oder sowas, wie man das von so alten Serien kennt, dass dann eigentlich jede Folge wie beim Tatort oder so immer so ein neuer Fall eigentlich auftaucht, bis auf den letzten beiden Folgen, die so lose zusammenhängen. Es gibt so eine Überstory noch, aber die ist eigentlich zu vernachlässigen, finde ich. Und da geht es eben um dieses Team, was dann eben ja eigentlich alle Rechtsmittel hat, um an den Schulen da eben für Zucht und Ordnung zu sorgen. Und diese vier Leute von dieser Behörde, also der Chef und die drei MitarbeiterInnen, die werden eben gespielt von zum einen Kim Mu-yol, der spielt die Hauptrolle, Nawa Jin, den kenne ich zum Beispiel aus Roundup Punishment, also dem aktuellen Roundup-Film, und Ballerina, auch auf Netflix zu sehen. Das ist eben der Captain einer ehemaligen Militär-Spezialeinheit, der jetzt als Inspektor für die Behörde arbeitet. Finde ich auch eigentlich krass, so diesen Punkt, dass man da so diesen Militär-Aspekt noch so reinbringt und da wirklich damit so dann dieses Martialische auch irgendwie unterfüttert irgendwie. Können wir gleich drüber reden. Ich mache noch kurz die Rollen fertig. Lee Sung-min als Cho Gang-sok, den kenne ich und habe ihn lieben gelernt in No Other Choice. Und Handsome Guys war er zuletzt, habe ich noch nicht gesehen. Also spielt in No Other Choice, spielt er den Alkoholiker, der quasi dann im Sessel sitzt und sich mit Mansu dann und den Topflappen bettelt. Das ist der Bildungsminister und der Gründer dieses Büros für den Schutz der Bildungsrechte, also dem ERPB. Dann gibt es auch eine junge Frau im Team, Jin Ki-jo, spielt die Im Han-rim. Die kenne ich aus Little Forest und Midnight. Midnight finde ich ganz schrecklich, diesen Film. Und Little Forest ist natürlich ein ganz toller Film, da spielt sie eine kleine Nebenrolle. Auch in anderen Sachen ist sie schon aufgetaucht. Sie, muss ich direkt schon mal sagen, fand ich mega anstrengend. Ich weiß nicht, wie du die Rolle fandest, aber dieses ständige Rumgebrülle und so und dieses Ausflippen, das hat mich echt genervt. Wie hast du das gesehen? Also ihre Rolle?
Also tatsächlich sehe ich das, also ich habe da eine andere Einschätzung. Ich finde, ich mag die Rolle ganz gerne, weil die sozusagen auch so dem, so einem Stereotyp von der weiblichen Hauptrolle so bricht. Also sie ist einfach total expressiv, so dass es schon anstrengend ist. Und selbst wenn du eine weibliche Heldin hast oder eine weibliche Heldin, die es am Martial Arts kann, sind die oft anders als sie. Also jemand, der sozusagen so expressiv ist, das ist schon, finde ich, bemerkenswert und ich finde das eigentlich ganz cool.
Ja. Ja, ich kann es verstehen, dass sie so sehr polarisierend ist in der Rolle. Mich hat es, wie gesagt, irgendwie eher genervt. Klar, ich glaube, ich hätte das auch in einem anderen Drama, in einem anderen Kontext auch irgendwie cool gefunden. Hier wirkt es nämlich halt aufgesetzt und so ein bisschen, ich habe mich halt gefragt, warum das so geschrieben wurde.
Vielleicht, weil wir in einer Comic-Adaption sind.
Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, sie hat ja auch einen interessanten Hintergrund. Sie wurde ja selbst mal gemobbt und hat sich dann irgendwie, wurde sie eben von unserem Held Nawa Jin, wurde sie ja mehr oder weniger dann auch ins Militär reingeholt und so und hat dann dieses Training da genossen. Also auch das ist ja so eine freiwillige Form von Erzüchtigung irgendwie, was die da im Militär durchgemacht haben, die beiden. Und das finde ich auch irgendwie problematisch. Also, naja, in heutiger Zeit ist Militär so zu glorifizieren, finde ich sowieso an sich problematisch, aber anderes Thema. Und last but not least, Pyo Ji-hoon als Bong Kun-dae, das ist so der hat das KAIST, das Korea Advanced Institute of Science and Technology, hat er besucht und abgeschlossen und ist eben ein Beamter, der jetzt so in diesem Büro als Informatikexperte eingesetzt wird. Natürlich sieht er auch genauso aus, wenn man sich vorstellt, trägt eine Brille, ist so ein bisschen verschroben, wuschelige Haare. Hat mich genervt, diese Rolle, gerade weil ich das irgendwie ein bisschen abstrus fand, ist er ja gerade so in der ersten Hälfte der Serie von den 10 Folgen immer so ein bisschen gemobbt wird auch, was ich eigentlich komisch fand, weil die Behörde sich ja dagegen stellt. Das fand ich so auch ein bisschen blöd geschrieben, weil das so typisch irgendwie ist. Wird am Ende noch besser, er kriegt dann ja noch so seinen, sie kriegen dann ja noch so ein bisschen, ja, die haben ja noch was dann, also will ich jetzt nichts vorwegnehmen, wobei wir spoilern heute eh noch. Das heißt aber, das will ich jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht unbedingt sagen, aber wir werden gleich anfangen zu spoilern. Hat mich ja ein bisschen genervt, die Dynamik mit ihm irgendwie. Also ich war an sich eher genervt von der Serie. Hört ihr schon raus. Und genau, was ich auch problematisch fand, er setzt sich ja mit dieser ganzen Informatik-Kram, also mit dem Hacking und mit den Überwachungen und so, setzen die sich ja sowieso schon, damit ist der Ton auch gesetzt, setzen sich ja sehr über bestehende Gesetze hinweg. Also so irgendwie forschen da in den Schülerakten nach und hacken sich da überall rein. Also diese Behörde darf halt super viel. Und das ist schon mal an sich problematisch. Ich führe ja in Berlin, habe ich glaube ich auch schon mal hier am Podcast erwähnt, ich führe ja gelegentlich durch die ehemalige Gestapo-Zentrale oder über das Grundstück hier, Topografie des Terrors, und ich bin da irgendwie immer so direkt allergisch gegen so ja, Behörden, die sich dann über Gesetze stellen. Klar würde ich das jetzt überhaupt nicht gleichsetzen mit so einer wirklich einer diktatorischen, faschistoiden Behörde, so wie die Gestapo, aber ich finde halt immer, ja, weiß ich nicht, wenn sowas schon dahin deutet, so, das macht mir irgendwie dann schon direkt schlechte Laune, muss ich sagen. Ja, ich frage dich mal jetzt, wie ich immer die GästInnen das zuerst frage, wie fandest du denn die Serie, die 10 Folgen? Wir können nochmal auf die einzelnen Folgen dann eingehen, aber jetzt so grundsätzlich, wenn man dich auf der Straße fragt, nach einem kurzen Pitch, wie du die Serie fandest, was würdest du sagen?
Ich glaube, ich war erstaunt, dass ich die Serie nicht abgebrochen habe. Also die beginnt ja, dass wir diese Behörde und diese Figuren kennenlernen und man ist sehr schnell mit so einer Gewalt von Erwachsenen gegen Schüler, von Schüler gegen Schüler konfrontiert. Und ehrlich gesagt, ich gucke solche Serien, solche Filme gar nicht gerne. Also das ist so, da, also in meiner Freizeit habe ich keinen Bock mich, also es gibt genug nervige Sachen in der Welt. Und ich, das heißt nicht, dass ich mir immer nur unkomplizierte Filme angucke, aber ich finde tatsächlich so eine Gewalt echt anstrengend zu gucken. Ich habe halt dann sozusagen bei dieser Serie habe ich dann sozusagen mich so durchgekämpft, weil ich dann irgendwie wissen wollte, also nach so der zweiten, dritten Episode war ich dann auch irgendwie so drin und fand das dann auch ganz okay und konnte dann immer weiter gucken. Und die letzten drei Episoden fand ich wirklich doof und habe die, also manche von denen wirklich so durchgesäppt, damit ich einfach so durchkomme und mir das nicht weiter anschauen musste. Habe mir dann im Nachhinein sozusagen nochmal Sachen, auch jetzt gerade im Vorfeld von dem Podcast nochmal angeguckt. Aber es wäre etwas, was ich sonst nicht zum Ende gucken würde. Ich war super genervt.
Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Also ich glaube auch, ich habe ja heute auf Instagram gefragt, wie die FollowerInnen die Serie so fanden, weil ich weiß, dass auch ein paar haben mich auch angeschrieben, als ich dann meinen kleinen Rant mal losgelassen habe vor knapp einer Woche. Und ich habe auch ein paar Reaktionen bekommen und im Grunde deckt sich das auch so, ja, mit den meisten Seherfahrungen. Also viele von euch haben die Serie auch durchgesehen oder sind gerade dabei, sie durchzugucken und sind auch eher so eine Mischung aus fasziniert und finden es auch gut, dass Probleme angesprochen werden, aber finden dann so diesen Gewaltaspekt, vielleicht auch aus dieser deutschen Geschichte, die du ja schon erwähnt hast, aus unserer eigenen Erfahrung, sehr problematisch. So, und ich würde sagen, ich fand die erste Folge noch cool, weil ich nicht wusste, was mich da so erwartet und wie es vielleicht auch gebrochen wird, dieser Aspekt dieser fiktiven Behörde. Aber ich war dann schon auch eher so abgemerkt, das ist schon irgendwie auch zu ernst gemeint, was da so uns präsentiert wird. Also das ist nicht wirklich eine Serie, die so eine klassische Dystopie aufmacht, wie so Squid Game oder auch Battle Royale. Battle Royale, das ist ein Film, der kam so um die Jahrtausendwende raus aus Japan. Und das ist ein Film, der auch so lustigerweise mit diesem, die SchülerInnen sind außer Rand und Band und jetzt schicken wir die auf eine Insel, damit die sich alle umbringen und das sollte abschreckend wirken. Das ist natürlich offensichtlich überspitzt und so. Die Gewalt, die uns da präsentiert wird, ist auch sehr comichaft, aber das ist natürlich offensichtlich eine Dystopie. Und jetzt haben wir hier eigentlich eher sowas, was uns so als wirklich Lösung für wirklich krass reale Probleme präsentiert wird. Und das ist natürlich höchst problematisch, kann man jetzt ganz einfach runterbrechen. Also einfache Lösung für komplexe Probleme so. Und das ist eben das, was ich der Serie direkt vorwerfe. Ich will aber auch mit guten Punkten ankommen. Ich muss schon sagen, wie gesagt, diese Probleme, die angesprochen werden, finde ich größtenteils ganz gut getroffen, auch wenn mich da so der Kitsch dann stört, der dann am Ende dieser Folgen immer reinhaut mit schlimmer Musik und so. Und vor allem der Punkt, der hat mich sehr erreicht, dieses Privatschulen, also diese Hackbons statt dem Schulsystem, was das eigentlich leisten sollte, finde ich so sehr eindrucksvoll, dass das da mal so ausgedrückt wird, weil ich finde es natürlich krass, ich würde mir auch wünschen, dass staatliche Schulen eben das an Bildung leisten, was sie leisten sollten eigentlich, damit eben die Bildung der Zugang zu Universitäten und so eben nicht nur für reiche Menschen ermöglicht wird, ist mir irgendwie auch eigentlich ein großes Anliegen. Und ich finde es einfach unterhaltsam, gerade dieser Aspekt. Ich meine, das ist ja dieses Typische von diesem Genre, was sich ja Rape and Revenge schimpft oder was man so nennt seit den 70er Jahren, wo dann ja anfänglich vor allem ja junge Frauen irgendwie Gewalt erfahren haben und dann hat man eben gesehen, wie die Frauen über sich hinauswachsen und dann eben den Tätern ja selbst schlimme Gewalt antun. Also dieses typische, klassische Rachemotiv. Und es ist zugegebenermaßen ja schon sehr befriedigend zu sehen, dass man ein Unrecht mit anschaut und dann gibt es auf einmal wirklich Fratzengeballer von der anderen Seite. Also dann schlägt man eben zurück. Das ist, glaube ich, so ein Grundbedürfnis von Menschen, dass die sich sowas vielleicht gerne angucken, dass man sowas als befriedigend empfindet. Es ging mir natürlich auch so. Ich meine, diese Fieslinge, dass man die da so vermöbelt sieht, das macht schon Spaß. Ich finde gerade die ersten Folgen haben da noch viel von. Die letzten drei Folgen fand ich auch todeslangweilig, muss ich sagen. Da bin ich dir komplett auf deiner Meinung. Und ich mochte tatsächlich auch Kim Mu-yeol. Also wie er die Rolle spielt, das ist wirklich so sehr charmant, auch wenn es problematisch ist. Ne? Also das ist jetzt, also sind aber eben die guten Aspekte, die ich da gesehen habe in dieser Serie.
Naja, ich meine, was man schon so merkt, das ist halt eine Netflix-Produktion, die auf Erfolg getrimmt ist. Also du hattest, das ist schon noch ein bekannterer Serienregisseur. Du hast einen Stoff, der für Diskussion sorgt und tatsächlich so eher ein bisschen wie Squid Game, also wo du so eine Reaktion erhoffen kannst und auch eine virale Reaktion. Du kannst mal bei TikTok gucken, da gibt es ganz viele Videos von Leuten, die das irgendwie total cool finden, dass das so kathartisch ist und dass das, also dass die das irgendwie total gut finden und da mitfiebern. Die sind da in keiner Weise so kritisch. Also wenn du so einfach mal so die ersten 10, 12 angezeigten Videos, die dir sozusagen erstmal so hochgespielt werden. Also ich glaube, das ist ja auch das, was sozusagen eher das Virale ist, was man auch so in die Algorithmen gespielt bekommt. Dieser sehr diskussionslastige oder freudige Stoff, der wird dann sozusagen sehr unterhaltsam inszeniert und auch gut gemacht. Also ich meine, es sind auch gute Bilder. Wir haben so ein düstere Schulen, wir haben Enge, wenn es bedrohlich und wenn gemobbt wird und wir haben irgendwie die Räume gehen auf, wenn sozusagen die Rache vollzogen wird. Also wir haben da schon auch jemand, der irgendwie eine Serie gut inszenieren kann im Bild, vielleicht nicht immer, wie du sagst, im Ton, das ist auch Geschmackssache, aber was halt die Serie nicht macht oder was dir halt wenig erklärt wird und das ist etwas, was du wahrscheinlich sehr deutlich merkst, wenn du den Comic siehst, dass sowohl der Comicautor oder die Serie sich ja eigentlich bewusst sind, das ist natürlich eine Kritik am südkoreanischen Bildungssystem und an vielen Phänomenen, die da auch real sind. Aber es ist eigentlich in der Vorlage ein alternatives Universum. Und das ist ja so ein Kunstgriff, der vieles erlaubt, was sozusagen in der Realität sich verbietet. Also dieses Übermaß an Gewalt, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also diese Rachefantasien, die natürlich total überzeichnet sind und da passt der Comic halt ganz gut hin. Und man muss auch sagen, obwohl es sozusagen diese Überzeichnung in der Gewalt gibt oder auch in der Grausamkeit der Charaktere, ist die Serie selber nicht comichaft. Also du hast schon sowas wie echte Schulen, du hast schon sowas wie echte Schüler. Zum Beispiel, ich finde es auch total angenehm, dass die Personen, die zu dieser Behörde gehören und vielleicht auch gerade auch verkörpert durch Kim Mu-yeol, der ist auch ein bisschen älter als sonst Schauspieler, die du hast. Also oft hast du ja Leute, die ehemalige K-Pop-Stars waren und die jetzt mit Ende 30 CEOs sind oder sonst schon Schulen übernehmen. Und dort hast du tatsächlich so einen gestandenen Mann im mittleren Alter, der diese Rolle macht und da auch ganz gut reinpasst.
Also ich muss mal sagen, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das wollte ich eigentlich erst am Ende mein Pulver verschießen, aber ich muss mal sagen, was mir jetzt ein Anliegen ist eigentlich in dieser Folge. Wir haben ja in der Welt, und das muss ich euch, glaube ich, auch nicht sagen, wir haben ja einen krassen, in vielen Ländern dieser Welt, haben wir so einen krassen Rechtsruck, konservative PolitikerInnen und irgendwie so problematische Männlichkeitsbilder, nicht nur in Südkorea, sondern überall auf der Welt. Und es geht mir natürlich total auf den Sack, sowas. Und ich kann dann so eine Serie nicht abtun als Unterhaltung oder ja, aber. Also dieses, es ist problematisch, aber it's fun oder so. Ich kann es nicht abtun, weil man muss mal überlegen, das ist mir jetzt eben so der Appell, das komme ich selber so von mit dem Zeigefinger an, aber naja, es geht halt nicht anders, weil es ist ja ein Podcast, ihr könnt leider nicht mitreden da draußen, aber hört es euch halt gerne mal an und ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr es anders seht. Und es ist ja kein Wunder, dass wenn diese Tendenzen schon länger in unserer Welt bestehen, dass das auch vor Kunst nicht Halt macht oder vor so Netflix-Produktionen. Ist ja auch gerade ein amerikanisches Unternehmen. So, und dann kann man das nicht mehr wegwischen mit Unterhaltung. Ich finde, wenn sowas mittlerweile, so konservative Tendenzen, autoritäre Tendenzen, so was sich gleich alles noch ausbreiten werden eigentlich, wenn das in Serien Einzug hält, dann kann man das nicht mehr nicht problematisieren, finde ich. Und ich finde es dann, das ist ja, passt ja dazu, dass auf TikTok, dass sich das dann auch diesem Mainstream so anpasst, diesem konservativen Mainstream, und da eben nicht kritisch drüber berichtet wird. Und ich finde, man sollte da eben Gegengewichte zu machen. Und ich werde dazu auch noch irgendwie auf was auf Instagram und TikTok stellen. Und eben, ich hoffe, dass man dann die Podcast-Folge hört, weil wir eben jetzt ja im Folgenden begründen werden. Wir haben es jetzt schon genug aufgemacht, was an dieser Serie höchst problematisch ist. Und man kann natürlich solche Serien, ich will euch ja nicht verbieten, das zu gucken, mein Gott, so, ne? Aber ich finde, man muss das mit mehr als einem Ja-Aber dann thematisieren, was da drin so super problematisch ist. Und das werden wir jetzt im Folgenden, glaube ich, tun. Können wir mit Folge 1 mal anfangen. Also mich hat das schon spätestens ab Folge 2 krass aufgeregt, was da uns präsentiert wird. Und vielleicht nochmal als grundsätzlichen Punkt, Alarmglocke ist für mich auch, und es ist in Korea ja auch so, ja, lacht man mittlerweile drüber, die Drogen. Weil Drogen ist ein Punkt, das ist so ein konservativer Talking Point seit Ronald Reagan spätestens. So Drogenpolitik, Drogen, 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 Drogenleute sind alles Verbrecher. Klar, ich will Drogenkonsum überhaupt nicht verherrlichen. Ich finde, Alkohol ist auch eine sehr schlimme Droge. Aber da immer so, dass so, das so ins Zentrum von einem, also das, als ob das, also, ne, das so in den Zentrum von politischen Maßnahmen zu rücken und Leute damit zu stigmatisieren, finde ich halt verwerflich eigentlich, weil Drogen ja häufig ein Ausdruck sind für was ganz anderes. So, entweder für so ein gewisses Freiheitsgefühl, wie es irgendwie bei den Hippies und irgendwelchen Linksliberalen so ist, oder eben von einem großen, von großen sozialen Zerwürfnissen so. Und dann sollte man nicht die Drogen angehen, sondern eben das, was dahinter steckt. So. Und ich finde, das ist symptomatisch, dass diese Serie auch so krass auf diese blöden Drogen immer abzielt, weil das für mich auch so ein ganz konservatives Framing schon ist. Gerade weil mich dann aufregt, dass auch nie richtig benannt wird, was sind das denn für blöde Drogen, die die da nehmen? Weil in einer Szene zerkratzen die SchülerInnen sich doch davon die Haut und so. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für eine Droge sein soll, die dann irgendwie auch dünn macht oder schlau macht oder dies und das. In einer anderen Szene kriegt dann diese Polizistin, die Beamtin, so LSD-mäßige Trips und so. Ich finde so dieses naive Behandeln in südkoreanischen Produktionen von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Drogen, das regt mich schon länger auf. Ich finde irgendwie, da wird gar nicht genau konkretisiert, was machen Drogen eigentlich? Also zuletzt habe ich mich in Boss, in diesem großen Blockbuster darüber aufgeregt, dass da Kokain konsumiert wird. Und ich meine, Kokain, wenn man mal kurz in Wikipedia aufschlägt, weiß man auch, was Kokain mit einem wohl macht. Macht er nämlich aktiv, man ist nicht mehr müde, man hat keinen Hunger mehr und so weiter. Aber in Boss ist dann Kokain auf einmal so eine halluzinogene Droge und so. Ich finde das alles irgendwie super quatschig mit diesen Drogen. Und das finde ich auch nochmal, wie gesagt, das ist ein konservativer Talking Point, der da jetzt schon direkt aufgemacht wird mit den Drogen. Mich hat es mega genervt. So.
Also besonders, weil du es ja wahrscheinlich, ich meine, das kommt ja nicht von Anfang an, sondern das kommt dann sozusagen als Überraschung hinten, als sich durchziehendes Element, was dann erst so aufgelöst wird. Also was ich zum Beispiel an der Serie schon mal ganz, also was ich gut finde, es ist ja oft so, dass Serien so ein klassisches 16-Episoden-Ding haben, das ist aufgebrochen worden, seitdem koreanische, südkoreanische Serien sehr stark auch über Plattform First oder parallel auch gesendet werden, seitdem haben wir das auch, dass es nur 10 oder 12 Episoden sind, also gab es früher auch schon, es gab auch früher noch längere, aber das ist sozusagen schon sehr viel stärker, seitdem es sozusagen auch Streaming-Plattformen gibt, die zusätzlich zum südkoreanischen Fernsehen die Serien zeigen und das haben wir halt hier auch. Wir haben, was ist 10 Episoden. Und es ist nicht nur so, dass wir dort geschlossene Fälle haben in den Episoden, sondern die sind auch nochmal ein bisschen so gruppiert. Also wir haben sozusagen so die ersten 3 Episoden, wo uns überhaupt erstmal diese Spezialeinheit vorgestellt wird und sozusagen es auch so eine Etablierung dieser Einheit gibt, also eine zwischengeschaltete Instanz zwischen der Lehrerschaft und der Politik, die unglaublich viel Macht auch bekommt, mit Dingen, wie sie mit SchülerInnen auch agieren darf, um sozusagen, so ist das Framing, das kollabierende Schulsystem zu retten. Und was wir auch in den ersten 3 Serien so ein bisschen sehen, ist, dass es sozusagen auch eine ganz große Übermacht von Privilegierten in Schulen gibt.
Genau.
Und das, da wird sozusagen, um das aufzubrechen, gibt es sozusagen jetzt dieses Büro. Und dann geht es sozusagen aber nochmal weiter. Also wir sehen und sehen dann aber sozusagen noch andere Formen von Gewalt. Also wir haben erstmal die Schule, wir haben sowas wie Influencerinnen, die die Macht der Medien als eine weitere Gewaltsform in dieses Spiel der Mächte mit hineinnehmen, dann werden diese Formen geöffnet. Und zwar, wir gehen dann genau ins Hackborn. Wir sehen plötzlich auch, dass Lehrer Täter sehen werden. Wir sehen, dass Eltern Täter werden. Und wir sehen auch, dass es problematische, Schwachstellen im südkoreanischen Gesetz gibt, dass zum Beispiel das Jugendstrafrecht erst ab 14 Jahren greift, also was ist mit Personen, die unter 14 sind. Also es werden ganz verschiedene Problemstellen in der südkoreanischen Bildung und Jugendstrafrecht aufgegriffen und die systemischen Probleme werden jetzt erstmal so 4 Folgen bis zur Folge 7 thematisiert. Und dann kommt das, was mich wirklich nervt, weil das war mir bis da gar nicht gewusst, dass es sozusagen so eine Rahmenhandlung gibt. Unser Hauptdarsteller war mit einer Lehrerin verheiratet. Das ist die Tochter von diesem Choi Kang-sok, dem Bildungsminister. Und die ist tatsächlich Opfer von Schulgewalt geworden. Das ist sozusagen eine ganz traumatische Grundstellung für diesen Bildungsminister, der diese Erziehungseinheit ja jetzt eingerichtet hat, und für diesen Elite-Soldat, der dann dort in so einer Art Rache, aber irgendwie auch in einer komischen Lehrerfunktion da so reingeht. Und diese Rahmenhandlung, die kommt jetzt plötzlich rein und der Täter, also der Mörder der Tochter, wird jetzt plötzlich kehrt zurück. Und der wird plötzlich als halb geniales Ränkeschmiede-Genie quasi dort eingeführt, der alles eigentlich voll im Griff hat. Und da kommen nicht auch die Drogen, die dich so nerven, die eigentlich, das wussten wir nicht, eigentlich von Anfang an schon da sind, aber erst jetzt sozusagen offenbar werden, wo sozusagen das alles so kulminiert, bis wir denken, alles geht nicht, die Behörde bricht zusammen, der Bildungsminister bricht zusammen und am Ende es sozusagen einen großen Gegenschlag gibt und das sich irgendwie auflöst.
Ja, also Drogen kommen immer wieder vor, aber am Ende wird das dann so eben begründet, so dass da irgendwie der Mastermind dahinter steckt und so super albern, ist auch sehr aufgesetzt, dieser Plot, also hat mir auch nicht gefallen, aber naja, also vielleicht nochmal kurz, bevor wir, also ich habe zu jeder Folge, glaube ich, immer mal wieder was in meine Notiz-App reingehauen, das heißt nochmal kurz, warum man nicht mit Gewalt erziehen sollte, vielleicht muss man das nochmal klar machen, weil ich meine, das ist ja schon tückisch. Man muss sich da schon hinsetzen und so ein bisschen überlegen, finde ich. Also erstmal wirkt es ja erstmal wie eine plausible Lösung und dann zu überlegen, ja gut, aber wenn die SchülerInnen selbst so gewaltig sind und die Gewalt da eine Lösung bringt, ja. Weil es wird natürlich nicht über die Folgen berichtet, dieser Gewalt, die wir aus historischer Perspektive natürlich kennen, wenn man mit Gewalt erzieht oder eben, ich meine, Gewalt ist ja auch vielfältig. Es geht ja nicht nur darum, dass man die vermöbelt, sondern es gibt ja auch andere Strafen, die eben psychisch unter Druck setzen. Also Gewalt erzeugt eben Angst statt Einsicht. Man kann sich natürlich denken, dass da Kinder mit traumatisiert werden oder nicht nur Kinder, sondern jeder Mensch. Wenn man eben lernt, für etwas Angst zu haben, statt etwas zu verstehen, warum man etwas nicht tun sollte. Gewalt kann dadurch eben langfristige psychische Folgen haben, also sowas wie Angststörungen natürlich, Depressionen, Aggressionen. Man gibt die Gewalt vielleicht weiter. Also die Gewalt wird als Vorbild verstanden und Gewalt erzeugt immer andere Gewalt. Das ist, glaube ich, eben der Punkt, also durch Nachahmung. Und ich meine, die Kinder sind ja sowieso schon gewalttätig, oder die Jugendlichen in der Serie. Das heißt, dann mit Gewalt dagegen zu halten, ist natürlich grober Unsinn. Es wird ja gar nicht nach den Gründen gefragt, warum die gewalttätig sind, woran das überhaupt liegt. Das wird nicht thematisiert in dieser Serie. Und deswegen hat man vielleicht auch den Eindruck, dass die einfach böse geboren sind oder was weiß ich. Also es wird ja gar nicht überhaupt mal der Möglichkeitsraum aufgemacht, zu überlegen, wo kommt das denn her? Und natürlich ist Gewalt behandeln oder SystemspringerInnen zu behandeln viel aufwendiger, wenn man das eben über pädagogische Maßnahmen macht, die State of the Art vielleicht eher sind, als über, ich hau dir jetzt eine rein. Also Gewalt zerstört eben die Beziehungen SchülerlehrerInnen und Eltern, Kinder, das ist ganz klar. Es gibt eben Alternativen dazu, die in der Serie keine Rolle spielen. Und das finde ich schon krass eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, dass ja gar nicht mal diese Behörde, also ich meine, die Behörde ist meiner Ansicht nach ja höchst problematisch, aber gegenübergestellt wird dieser Behörde quasi andere PolitikerInnen, oder Politiker sind es eigentlich nur, die noch schlimmer sind, die nämlich alle korrupt sind. Also das ist ja so eine ganz problematische Erzählung, die auch der Serie neben den Drogen, die eine Rolle spielen, schwebt über der ganzen Serie ja, dass die Regierung ineffizient ist und man da jetzt irgendwie eine Behörde schaffen muss, die über den Dingen steht. Überlegt euch doch mal, wo dieser Narrativ herkommt. Das ist doch, also das ist, da muss man sich doch an den Kopf fassen. Ich finde das einfach schlimm, muss ich sagen, dass man da eben ja der Regierung unterstellt, sie würde nicht hart genug durchgreifen. So, das kennt man halt von Rechten, also um es mal klar zu benennen.
Hm. Das sind natürlich auch einfach solche Machtfantasien, wo man sozusagen sich ein Instrument wünscht, was alle Kriege beendet. Also sozusagen wie die Atomwaffe, ja, die so mächtig ist, dass sie alle Kriege beenden kann und natürlich eigentlich die viel größere Gefahr darstellt. Und da möchte ich dir natürlich mitgeben, also die Idee, dass sozusagen Gewalt mit Gewalt gelöst wird, das funktioniert tatsächlich nicht und das löst auch die Serie ganz schlecht auf. Es ist in ganz vielen dieser Episoden so, dass Na Hua Jin den TäterInnen genau das antut oder angedeihen,
ja, genau,
lässt, was sie ihren Opfern angetan haben. Und erst in dem Erleben dieser Gewalt an sich selber sozusagen so Formen von Erkenntnis oder Verstehen überhaupt da funktioniert. Ja? Also sie müssen dadurch, was sie selber als Täter oder TäterInnen gemacht haben. Wo ich dir aber widersprechen würde, ist, es ist nicht so so holzschnittartig. Also ich finde, die TäterInnen sind nicht ganz so holzschnittartig gezeichnet, wie du das jetzt beschreibst. Das sind sie oft, aber was ich tatsächlich, und ich glaube, das liegt auch an dem Regisseur, der halt tatsächlich auch so ein bisschen Erfahrung mit so Sozialdramen hat, der gibt denen oft später noch eine Backstory. Und das finde ich schon interessant. Also die sind nicht einfach nur böse. In der Serie ist es wirklich, du hast immer die super evil Influencerin, die über alle Leichen geht oder die Mutter, die total krass, also es ist immer was total krasses, ja. Irgendwie so böse, dass man da irgendwie gar nicht gegen an kann. Aber es kann halt, und es kommt manchmal vor, zum Beispiel diese Influencerin, da erfahren wir später, dass sie durch einen Lehrer, der dann der Täter oder the evil subject einer späteren Folge ist, erst dazu gebracht wurde, weil sie sozusagen dadurch angefangen hat, an Werte oder das ist Schulsystem zu glauben. Also man sieht einfach, dass die selber auch schon manchmal Opfer waren. Oder wir sehen später in diesem Jugendgefängnis eine Person, die sozusagen sehr angstanflößend auf diese minderjährigen Straftäter, also denen sozusagen entgegengesetzt wird und der selber tatsächlich auch Täter war und wo auch dieses Mördersein auch so aufgelöst. Also du hast schon so mehrere Facetten, die dir dann auch gezeigt werden und das würde ich sagen, ist tatsächlich eine Stärke von der Serie, dass da solche Ebenen immer wieder auch mal einbezogen werden.
Ja,
vielleicht
ja,
auch, weil wir später das wirklich Böse kennenlernen, wo es dann tatsächlich schwer fällt, noch zu überlegen, dass da irgendein Grund dafür ist, außer nur total böse zu sein.
Ja, das stimmt. Also es werden schon, ne, ich meinte ja auch eher auf so einer systemischen Ebene wird eigentlich wenig angeboten. Aber klar, man versteht schon mal mehr, mal weniger gut so diese persönlichen Hintergründe. Das würde ich schon auch der Serie zugestehen. Also wie gesagt, die Serie ist ja auch geschickt in dem, was sie da präsentiert. Sie ist ja, ne, nicht ein offensichtlich böses Machwerk. Ich finde irgendwie schon, aber die macht es den ZuschauerInnen auch nicht immer ganz leicht, da vielleicht das da so hinterzusteigen und der Serie alles so übel zu nehmen, wie ich das jetzt tue. Vielleicht können wir mal die ersten beiden Folgen, kann man glaube ich schnell zusammenfassen, weil da geht es schon eher um so sehr offensichtliche Gewalt. In der ersten Folge ist dann noch so ein Selbstmord, da wird jemand also gebullied und in den Selbstmord getrieben. In der zweiten Folge geht es dann eigentlich um Ganggewalt, also schon so sehr physische Gewalt. Da, wie du sagst, ne, also Feuer mit Feuer. Der Täter wird dann am Ende selbst fast verbrannt oder umgebracht, was ich dann auch, da war ich dann zum ersten Mal so, Moment mal, was soll das denn jetzt? Und in der zweiten Folge, die fand ich eigentlich ganz cool, weil dann auch so, da wird es so ein bisschen überspitzt, weil er dann hier dieser, unser Detective hier oder unser Typ da, Hua Jin, nimmt es dann mit so irgendwie gefühlt 50 Leuten auf einmal auf. Das fand ich dann schon wieder so überspitzt und albern, dass es irgendwie auch Spaß gemacht hat, so in dieser Berufsschule, wo die da die Autos zusammenschrauben. Und da wird auch der Undercover-Agent eingeführt, also unser Nerd, der dann irgendwie, der kommt in der zweiten Folge dann erst dazu. Fand ich auch irgendwie ganz witzig gemacht, so. Also die zweite Folge ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Aber auch da wird es dann super albern, weil da wird noch dieser Autoritätscharakter nochmal mehr hervorgehoben, dass die da alle irgendwie ja, soldatisch oder militärisch antanzen müssen und so, nur die Befehle befolgen sollen. Da wird auch der Spruch gedroppt, wenn die Erwachsenen die Kinder fürchten, dann ist die Welt verdammt und so. Also wirklich so ein Dammbruchargument, ganz komisch irgendwie. Und am Ende musste ich wirklich lachen, weil ich das auch so, das ist ja wirklich so noch älter als Boomer-mäßig, wo dann gesagt wird, am Ende wird ja immer noch so wird ja so der rechtliche Kontext nochmal beleuchtet. Da ist dann irgendwie immer der Leiter der Behörde, steht dann so in so einem Raum voller Journalisten und sagt dann, was jetzt daraus folgt oder erklärt uns dann nochmal so die Welt. Und da wird dann ja gesagt, ja, von jetzt an dürfen die Kids keine Tattoos mehr an Schulen haben. Da denke ich wirklich so, also das ist ja wirklich so, die 60er wollen ihr Regelbuch zurück oder so. Also was soll das denn? Da habe ich dann, muss ich dann lachen und habe mir einen Kopf gefasst, wie albern ich das fand. Also wirklich so, wirklich erzkonservative Sachen irgendwie von, klar, da geht es jetzt um diese Yakuza-mäßigen Gang-Tattoos so, aber dieser Spruch, das fand ich trotzdem, naja, total daneben, muss ich sagen.
Ja,
von dir fehlen die Worte.
Ja, also genau, die zweite, also aber zum Beispiel gerade in der zweiten Episode, und das ist etwas, was auch ist, also wir sehen Personen, die hier vorne in der Folge eingeführt werden, später halt auch wieder. Wir sehen zum Beispiel LehrerInnen später wieder, wir sehen diese Schüler später wieder. Also wir haben diese abgeschlossenen Episoden und trotzdem ziehen sich so bestimmte Themen oder Charaktere durch, die dann später auch unterstützend auch wieder auftauchen. In der dritten Episode ist genau dieses dieser Fall mit der jugendlichen Influencerin, die sozusagen immer Livestreams und das und man dort einfach so, das ist nur Übermacht, die Leute bis in den Selbstmord, den Lehrer bis in den Selbstmord bringen kann. Wo sozusagen auch andere LehrerInnen bedroht werden durch diese Leute, die quasi den Mob, der aufgehetzt wird und diese Schülerin hat so eine krasse Macht und ich glaube, da wird es besonders plakativ, was du sagst, quasi Gewalt mit Gegengewalt bringt halt nichts. Was bringt, ist, den Leuten den Saft abzuschalten. Also sozusagen entweder sozusagen im Recht, also durch Gesetze, durch Regularien, durch medienpädagogische Schulungen, halt hier tatsächlich Dinge zu ermöglichen. Und auch ansonsten ist es so, man kann Gewalt nicht einfach nur mit Gegengewalt. Also es ist wie so, also ein Feuer, um ein anderes Feuer zu löschen. Das funktioniert halt selten. Also es kann funktionieren, aber so, es gibt schon einen Grund, warum es auch unterschiedliche Löschmethoden gibt.
Ja, ich finde die ersten Folgen, das ist ja auch so typisch Netflix vielleicht, die machen natürlich schon auch ein großes Fass auf und sind auch am besten geschrieben, konzipiert und auch am provokantesten, würde ich sagen. Gerade so die ersten drei Folgen, weil in Folge 3 habe ich mir auch in den Kopf gefasst, das finde ich auch sehr bedenklich. Denn es geht ja um diese Influencerin, die du jetzt angesprochen hast, die da irgendwie schaltet und waltet, wie sie will und irgendwie sich nichts sagen lässt. Und die dann, weil sie von dem Lehrer irgendwie angemacht wird, also angemacht im Sinne von, die soll mal aufhören damit oder so, also der Lehrer möchte eben Unterricht machen und dann geht sie in sein Büro und kommt dann raus und behauptet, er hätte sie irgendwie sexuell bedrängt. So, und das stimmt ja nicht. Wir als ZuschauerInnen wissen ja, dass es nicht stimmt, aber sie macht dann eben ein großes Ding draus. Und ich finde das so ätzend und problematisch. Natürlich gibt es bestimmt Fälle, wo Frauen für ihren Vorteil lügen. Aber das ist nicht die Regel. Und ich finde, was daraus für mich folgt, wenn man so eine Serie guckt, ist dann, dass ich mir so irgendwelche Typen vorstelle, die auf den Fernseher zeigen und sagen, guck doch mal, ist wieder so eine von denen. Also so, dass man wirklich so einen Strohmann oder so eine Person da ausmacht, die ja tatsächlich lügt. Aber das ist ja nicht, aber es wird ja den Frauen, die echt sowas erlebt haben, das sind ja unzählige. Also da gibt es ja die grausigsten Statistiken in jedem Land der Welt, so ungefähr. Deutschland wurde ja auch von diesem Polizeipräsidenten gesagt, wenn Frauen sicher leben wollen, sollten sie sich nicht in eine Beziehung mit einem Mann begeben. So sieht die Realität aus. Und dann eine Serie zu machen, wo eine Frau tatsächlich lügt und das dann so als Beispiel zu nehmen, das finde ich verwerflich in der heutigen Zeit. Das finde ich, kann man der Serie oder muss man der Serie auch nochmal ankreiden, dass da eben so ein Muster gegeben wird von einer Frau, die ja tatsächlich lügt, aber das ist eben überhaupt nicht, ne, die Realität. Also weißt du, wie ich meine, warum ich das problematisch finde? Dass man da eben so ein schlechtes Beispiel eigentlich schafft dafür, weil man eben dann wieder Futter hat für irgendwelche toxischen Männer, die sagen, ja, so ist es doch. Das finde ich furchtbar. Ich finde das nicht gut gelungen an dieser Serie.
Also es ist auch etwas, wenn du pädagogisch arbeitest, auch vielleicht gerade in der politischen Bildung tätig bist, ist es etwas, wo du halt sehr aufmerksam bist in der pädagogischen Bildungsarbeit. Ich arbeite ja im Museum und ich habe auch vorher in pädagogischen Kontexten gearbeitet, auch teilweise in der Lehrerbildung, im an der Uni unterrichtet und auch wenn wir zum Beispiel bei uns im Museum Ausstellungen machen oder so, da gibt es ja immer wieder auch so Dinge, wo du zeigen möchtest, oh, hier passieren Rassismen, hier passieren Sexismen, hier passieren irgendwelche schwierige Situationen und man hat so ein Gefühl davon, was ist richtig und was ist falsch und als allerersten Impuls willst du im Grunde aufzeigen und das Böse benennen, ja, also sozusagen das Böse oder das Gewaltvolle benennen, aber wir wissen mittlerweile, dass wenn du einfach nur Rassismus ausstellst, die Gefahr ist sozusagen, dass der in dem Ausstellen des Rassismus weiter rassistisch auch wirkt. Also das
reproduziert.
Hört nicht, genau, also man reproduziert diese ganzen Ärgernisse, die du eigentlich ja aufklärerisch lösen oder kontextualisieren willst. Und das ist hier eigentlich genauso. Also indem du die Gewalt einfach so plakativ darstellst, ist immer auch die Gefahr, dass das passiert, dass wir Stereotypen reproduzieren oder dass wir sozusagen auch die Faszination der Wirkmächtigkeit der Gewalt der Täter reproduzieren. Also das kann man nie immer so ganz klar trennen, weil es wird ja nie diskursiv oder im Grunde auch so heilend aufgelöst, sondern du hast immer diese Katharsis der Rache.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich finde so diesen Aspekt, den man da rausziehen kann, wie du gesagt hast, also man muss immer fragen, ja, diskursiv finde ich einen guten Punkt eigentlich, dass das dann wenigstens problematisiert wird oder dass eben vielleicht auch ein Gegengewicht geschaffen wird von irgendwie Fällen, die wirklich auftauchen. So, ne? Also wo Frauen wirklich von Lehrern bedrängt werden. Das wird ja in der Serie nicht aufgemacht. Ist ja natürlich auch ein schwieriges Thema. Deswegen muss man das irgendwie auch angemessen behandeln. Und das macht die Serie eben nicht an der Stelle. Und Folge 3 hat eben das Zitat, was ich bei Instagram gepostet habe, wo ich wirklich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wo super kitschige Musik eingespielt wird. Und das ist ernst gemeint. Das wird nicht gebrochen. Da habe ich mich auch gefragt, so, ich konnte das kaum glauben. Ich lese es nochmal vor. Auf Englisch habe ich mir das rausgeschrieben, weil ich die Serie eben auf Englisch geguckt habe mit englischen UTs. I'll make you answer me. Also das sagt die Lehrerin, die dann eben am Ende irgendwie wieder jetzt vor ihre Klasse treten kann, auch weil die Influencerin jetzt besänftigt ist und so. Und dann traut sie sich eben, die Influencerin nach vorne zu beten und dann schlägt sie auf die Finger mit so einem kleinen Stab. Also so eine körperliche Züchtigung. Und dann wird das aber auch verkauft von wegen so, ja, das ist jetzt der Weg. Und das ist, dann sagt sie eben, I'll make you answer me, look at the board and focus on the class. Also man soll nach vorne gucken und die Klappe halten. Und if you do something wrong, I'll scold you every time. Also wenn man eben was falsch macht, dann wird man eben zur Rechenschaft gezogen. Und wenn das, if that fails, I'll hit you like before. Also wenn das nicht klappt, dann schlage ich dich nochmal, wie jetzt gerade. Und dann wirklich ein Satz, wo ich mir dachte, ey, das ist doch wirklich toxische Beziehung 101. This isn't for me, guys, this is for you. Also man tut es nicht für sich, sondern für die anderen. Das finde ich, also teachers have a right to steer their students in the right direction. Das finde ich wieder, das ist der einzige Satz, der irgendwie stimmt. LehrerInnen sollen natürlich die SchülerInnen in die richtige Richtung pushen, sei es jetzt vom Fachlichen her oder eben vom Gesellschaftlichen her. Natürlich möchte man die SchülerInnen im Idealfall zu mündigen, kritischen Individuen erziehen, aber das ist mit der Serie ja überhaupt nicht gemeint. Da sollen die SchülerInnen eben die Klappe halten. Was mich zu einem interessanten Punkt bringt, ich habe da mal so eine kleine Umfrage in meinem Freundeskreis gestartet und gefragt, weil mir in der Serie schon aufgefallen ist, ich habe ja Lehramt studiert, immer mal wieder als Lehrer gearbeitet schon in meinem Leben. Und vielleicht wisst ihr da draußen auch, dass ja sowas wie Frontalunterricht in unserer Zeit, also jetzt, ich bin ja, keine Ahnung, in den 90ern eingeschult worden, da gab es dann auch viel Frontalunterricht. Mittlerweile ist es zum Glück auch nicht mehr State of the Art, sondern man macht eben Methodenvielfalt. Das ist ja auch nicht unbegründet, dass man das eben machen muss als Lehrerin. Denn da lernt man besser mit. Das ist erwiesen. Und was man in der Serie sieht, ist aber tatsächlich nur Einzeltische, die nach vorne gucken. Also keine Gruppentische, man sieht auch keine Gruppenarbeiten, sondern die SchülerInnen sollen ja tatsächlich die Klappe halten und mitschreiben. Wird ja auch in Folge 2, wird das ja auch so gemacht mit dieser Gang da irgendwie. Und ich habe da mal rumgefragt und jetzt tatsächlich hauptsächlich mit Leuten in meinem Alter, also zwischen 30 und 40, befragt, aus meinem Freundeskreis, also KoreanerInnen. Und die meinten tatsächlich, ja, Frontalunterricht ist so state of the art. Meine koreanische Lehrerin meinte aber, mittlerweile wird es ein bisschen aufgebrochen durchaus mit anderen Methoden. Aber auch an der Universität gibt es eben nicht sowas wie in Deutschland mit Seminarkultur, mit Diskussionsrunden und so. Das ist ja in Deutschland eigentlich das, was den Bachelor und Master schon auch ausmacht. In Südkorea, selbst an diesen Sky-Universitäten, den Elite-Unis, wo alle SchülerInnen rein wollen, gibt es nur Vorlesungen, also nur Frontalunterricht bis in die jüngere Vergangenheit, was ich krass finde. Und Da kann man auch sagen, das wird in der Serie ja auch nicht adressiert, also ob überhaupt die Lehrmethoden adäquat sind oder ob die SchülerInnen nicht auch deswegen außer Rand und Band sind, weil man eben gerade in der heutigen Zeit auch was gegenhalten muss zu diesem ganzen schnelllebigen Social Media. Ich meine, SchülerInnen ändern sich einfach und damit Frontalunterricht anzukommen, wie irgendwie vor 40 Jahren, das ist eben nicht mehr aktuell. Und ich weiß nicht, ob das in Südkorea mittlerweile anders ist. Die Serie vermittelt uns dieses Bild halt nicht, dass es groß anders geworden ist mit dieser starren Aufteilung und diesem militärischen Drill, der da irgendwie vorherrscht in der Serie. Das finde ich halt krass aus didaktischer Sicht jetzt.
Ich glaube, das fällt uns natürlich auch noch sehr viel stärker auf, weil einfach die Schulsysteme ja einfach so, also selbst wenn es nicht mehr so wäre, wie du das gerade geschildert hast, doch sehr anders sind, weil, und ich will auch nicht sagen, dass in Deutschland, ich meine, da ist Bildung Ländersache, das sieht ja allein schon in Deutschland sehr unterschiedlich aus, ob du irgendwie in Bayern oder in Schleswig-Holstein zur Schule gehst, aber es gibt schon so ein Ideal, also wenn das gelingt, dass du eigentlich, dass ein Schüler oder eine Schülerin in der Schule zum mündigen Bürger oder zur Bürgerin erzogen wird oder sowas wie, dass du in der Schule das Lernen lernst. Also nicht, dass es nicht darum geht, sozusagen Wissen in dich reinzupauken. Also es gibt ja dieses Bild von diesem Wissenstrichter. Das ist eigentlich nicht, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert, sondern dass du eigentlich Lernen lernst. Das ist heute umso wichtiger, weil du ja viele Dinge auch im Internet oder durch KI sowieso dir zusammensuchen kannst. Also es ist viel wichtiger zu wissen, wie du an diese ganzen Methoden kommst und was du lernst. Das ist natürlich mit so einem auf leistungsbezogenes, auch sehr viel kollektivistisches Bildungssystem, wie wir das in Südkorea haben, einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, also versteht es bitte auch nicht als Loblied auf das deutsche Bildungssystem, absolut nicht. Ne, da gibt es ganz andere Probleme und ich meine, das ist ja auch ein Idealbild, was gezeichnet wird. Ja,
und es wird auch systematisch kleingespart überall. Also daher,
ja, genau,
also
genau,
die
genau.
Netteste Idee funktioniert halt nicht, wenn du keine Lehrer oder Lehrerin hast, die das halt ordentlich umsetzen können.
Genau, also das, ne, wie gesagt, kein Loblied und auch da gibt es auch dieses lebenslange Lernen, kann man durchaus auch kritisch sehen hinsichtlich des Stichworts Arbeitsmarktflexibilität oder sowas. Also da gibt es auch, natürlich hat das immer alles irgendwie zwei Seiten, diese Medaille. Aber nur mal zum Vergleich, ne, dass es natürlich schon ein Idealbild ist, quasi, ne, selbstständiges Lernen und nicht das Lernen, was in Korea eben auch in diesen Hackwons passiert. Wenn ich mal, man kann sich ja schon denken, muss man jetzt auch kein Pädagoge oder kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin für sein, dass das Lernen in kürzester Zeit von solchen komplexen Inhalten, dass das halt nicht hängen bleiben kann. So, dass das eine ganz andere Form einfach ist, die vielleicht effektiv ist während der Schulzeit, aber wie gesagt, auch die Sky-Universitäten kochen nur mit Wasser. Ich meine, man kann nur so und so viele Bücher lesen während des Studiums.
Genau, ich habe das ja als Argument hauptsächlich auch reingebracht, um nochmal so deutlich zu machen, dass wir vielleicht auch besonders kritisch oder auch auf diese Gewalt reagieren, weil wir auch so ein anderes Selbstverständnis von Schule, Lernen und vielleicht auch Bildung oder auch von Strafe, also aus dieses Verständnis, also dass du eigentlich deine Strafe verstehen musst und dass es so eine Möglichkeit der Rehabilitation gibt. Das ist ganz stark durch die Art und Weise, wie wir mit System groß geworden sind, auch geprägt. Das macht es nicht besser, ich finde es prinzipiell furchtbar, aber ich glaube, dass wir noch viel krasser deshalb auch drauf reagieren.
Ja, guter Punkt. Dann kommen so ein paar langweilige Episoden, also nach dieser krassen Episode 3, wo ich wirklich gedacht habe, puh, dann kommt eben das, was du schon angesprochen hast. Also da gibt es dann Episode 4, geht es um korrupten Lehrer, was ich auch einen interessanten Punkt fand. Also wird wirklich viel wie so ein Regenbogen uns ausgebreitet an Themen.
Darf ich hier kurz unterbrechen? Ich finde, das Lustigste an Episode 4 ist, dass wir in 3 Episoden immer SchülerInnen hatten, die Bösewichte waren, ja. Und die Episode 4 beginnt damit, dass wir wieder einen Schüler präsentiert bekommen, der scheinbar der Bösewicht ist. Und dann haben die so einen guten erzählerischen Twist, dass wir nämlich plötzlich das erste Mal andere TäterInnen Bösewichte eingeführt bekommen, die sozusagen nicht mehr nur SchülerInnen sind. Nicht plötzlich war es dann der Lehrer, der wirklich durch Korruption und Anbiederung an Mächtige eigentlich die Stricke gezogen hat und wie gesagt genau dafür zuständig war, bei Folge 3 diese Influencerin eigentlich jegliche Hoffnung und Glauben an irgendein sie rettendes System, das sozusagen sie ins Verderben oder zur Übeltäterin getrieben hat. Also das, diesen Twist finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde auch in der folgenden Episode bei 5, die fand ich, das ist für mich die witzigste Episode.
Episode 5?
Da geht es an die Grundschule. Die ist total brutal, was sozusagen der psychische Druck ist, was diese Grundschullehrerin aushalten muss, weil die wird dann sozusagen von einer Mutter gestalkt. Also wirklich, und umso dramatischer, weil du hast es ja vorhin schon geschildert, dass es sozusagen auch einen realen Fall gibt, wo sozusagen so eine ähnliche Erzählung tatsächlich passiert ist, wo dann die Grundschullehrerin ein bisschen in den Selbstmord gebracht wurde. Aber das Witzigste an Folge 5 ist, wir haben in den anderen Folgen eigentlich schon gelernt, dass unser Drill Inspector Na Hua Jin mit Gewalt eigentlich alle auf den richtigen Weg bekommt. Und dann steht
der
da plötzlich kloppt, vor
der
so
kloppt
einer.
Die da, der kloppt die einfach sich zurecht.
Und dann steht er plötzlich vor so einer Klasse von, sagen wir mal, 6-Jährigen. Und ich meine, also bei all der Gewaltherrlichkeit dieser Serie, das macht die Serie halt jetzt nicht. Also es werden natürlich keine Grundschulkinder geschlagen, verkloppt.
Oder Frauen.
Ja.
Frauen
und all das, was wir als Methode, also Gewalt, kennengelernt haben, funktioniert plötzlich nicht. Also wir haben plötzlich ein, also dieser Drill Inspector ist plötzlich methodenlos und ist eigentlich so eine Weile lang so ein bisschen verzweifelt, wie er mit diesen Kindern umgehen soll.
Bis es dann wieder auf die Erwachsenen geht, ne, der Vater oder so. Ja, hab ich mir dann auch gedacht, ich meine, klar, das kann die Serie da nicht irgendwie die Kinder, der irgendwie auch mit Gewalt, ne, da gibt es den Hintern voll oder so, wäre aber zugegebenermaßen irgendwie auch konsequent. Aber um die SchülerInnen geht es ja auch in der Folge nicht. Es geht ja vor allem um die Mutter. Und ich fand die Folge, klar, die hat, das ist auch so, es ist ja eigentlich nicht lustig. Ich habe jetzt gerade auch gelacht, weil es ist natürlich witzig, dass man ja dann schon weiß, wenn diese Belästigungen von der Mutter kommen, dieser Helikoptermutter, dieser Extrem, dass es dann umschlagen wird natürlich. Das ist ja so dieser Witz der Serie, immer das Gleiche so. Das fand ich dann auch ganz witzig gelöst. Ne? Aber wie gesagt, habe ich mir auch wenig zu aufgeschrieben zu Folge 5. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen die Motivation verloren, mich darüber aufzuregen, glaube ich. Folge 6 ging dann aber nochmal los. Da kann man eigentlich den Punkt kurz machen. Da geht es dann um so eine Gang von Jugendlichen, die man anscheinend nicht unter Kontrolle bekommt, weil die halt minderjährig sind. Also in Korea gilt es eben, gibt man halt bis 14 ist noch das Jugendstrafrecht oder das gibt es kein richtiges Strafrecht. Man ist halt nicht im straffähigen Alter. Und das wissen die SchülerInnen halt, oder die Schüler, es ist nur wie so eine Gang. Und natürlich werden sie dann trotzdem in den Knast gesteckt. Und das ist natürlich auch krass, hat ja auch sowas sehr Konservatives, auch so ein Talking Point eigentlich, so, ne, die Straftäter werden immer jünger, die müssen jetzt eingesperrt werden. Hat für mich hatte auch nichts von die realen Probleme bekämpfen, sondern ist eben so sehr reaktionär dann. Genau, also da kommen dann eben Kinder in den Knast, die auch älter aussehen, komischerweise. Ich finde, die sehen jetzt nicht aus wie 14-Jährige oder 13-Jährige.
Ja, weil die Schauspieler wahrscheinlich auch viel älter sind.
Genau, genau. Und die erfahren sie dann im Knast eben auch Gewalt und so. Am Ende wird es dann auch wieder so mega verkitscht. Dann gibt es dann diesen einen, den du schon erzählt hast, dieser Typ, der dann irgendwie auch die seine Mitschüler umgebracht hat, die ihn gemobbt haben, der irgendwie auch so eine einschüchternde Rolle dann spielt für unseren Hua Jin. Und dann heult er dann, darf ich wirklich die Cola trinken und so. Also, dieser in den letzten 15 Minuten, dieser aufgesetzte Kitsch an den Folgen, also es ist nicht so wirklich gut geschrieben, finde ich. Weil die Folgen sind dann immer vorbei und dann guckt man auf die Uhr, guckt auf die Netflix, wie lange die Folge noch dauert, dauert immer noch 20 Minuten. Da denkt man, ist das Outro jetzt so lang? Nee, kommt immer noch so 15 Minuten lang Epilog, irgendwas, was uns dann mitgegeben werden soll. Immer so diese politische Message kommt dann immer noch mal so raus. Und das finde ich auch so sehr ermüdend. Ich habe wirklich bei fast jeder Folge auf die geguckt, wie lange geht's noch. Und dann war immer die letzten 15 Minuten immer noch bla, bla, bla. So, das ist bei der Folge auch so. Und ab Folge 7 ist die Serie massiv für mich abgefallen. Also auch diese Gambling Addiction.
Ist für mich die schwächste Episode. Also die habe ich wirklich so durchgeskippt, weil ich keine Lust hatte, mir das anzuschauen.
Weil die auch so altbacken inszeniert ist mit irgendwie so bling, 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 mit so Blinklichtern und so. Und ja, da finde ich aber der Punkt ist da ganz gut gemacht. Das gefällt mir dann ja schon, dass da schon so das Systemische daran aufgezeigt wird, nämlich diese Ausbeutungsmechanismen dahinter. Das fand ich vielleicht die einzige Folge, die so ein bisschen den Blick weitet, weg von der Schule hin zu, wer steckt eigentlich dahinter, wie könnte man das Problem eigentlich bekämpfen, weil es sind ja Kriminelle so, oder das sind halt diese Apps, die daran schuld sind, nicht per se die SchülerInnen. Das finde ich eigentlich dann wieder einen ganz guten Punkt, wo man eigentlich nichts dagegen sagen kann, dass diese Kriminellen halt die offensichtlichen Täter sind. So. Das finde ich eigentlich an der Folge ganz gut. Ich fand die noch okay, die Folge, gerade weil es dann auch wieder so coole Kampfszenen gibt, die mich dann immer freuen. Aber ab Folge 8 geht es dann wirklich los. Boah, wie langweilig. Also Folge 8, worum geht es da denn nochmal?
Da gibt es einen Medizinstudent, der dann sozusagen von der Mutter gedopt wird. Und ich dachte, einfach mal, das hatten wir doch schon mal irgendwie, dass wir so eine Helikoptermutter haben. Jetzt haben wir das in einer anderen Fassade. Aber es wird natürlich hier auch sozusagen Drogen als Medikament, also so Enhancement eingeführt. Und diese Thematik der Drogen als Enhancement für Beauty oder für Leistung zieht sich ja dann sozusagen bis zum Ende durch, wenn sozusagen die Rahmenhandlung im Finale dann so kulminiert.
Ja, genau, da gibt es dann Drogenscreenings für alle SchülerInnen, was ja auch so ein krasser Eingriff eigentlich ist irgendwie. Genau.
Uns zur Episode 7, habe ich gedacht so, okay, wir haben ja von dieser Erziehungsbehörde 3 Personen, sozusagen ein Female Lead und nochmal diesen Nerd. Und dass es da dann sozusagen auch noch so eine Love Addiction geben muss, also ist das doch noch irgendwie jemand sich in jemanden verliebt, habe ich gedacht so, kommt.
Ja.
Also so sehr ich Romcoms liebe, ich brauche das echt nicht überall, hier hätte ich das in keiner Weise gebraucht. Nun gut.
Ich fand das schon ganz charmant, allein weil dann dieser Mobbing-Aspekt so ein bisschen wegfällt. Ne? Also, was ich lieb, das neckt sich so ein bisschen. Fand ich ganz charmant. Also.
Und in dieser Episode wird auch nochmal was sehr deutlich. Wir haben im Grunde 3 Personen, die gegen das System kämpfen. Und die haben natürlich auch eigentlich was Superheldenhaftiges. Also es wird uns erklärt, die sind irgendwie, die kommen vom Militär, Special Force Soldaten, die sind total, also die können gut kämpfen. Die und der andere ist halt irgendwie voll der Nerd, also Technokrat und Hacker. Aber die können diese Dinge bezwingen, weil sie eigentlich diese fast genialen super Skills haben. Ja, also ich meine, das ist ja auch nichts, was du sonst hast. Darum haben wir ja auch sowas wie Ausbildung und Regularien und sowas.
Ja, genau, Regularien. Ja. Also ich glaube, wir können jetzt vielleicht eher noch mal länger über so ein Fazit reden. Da habe ich nämlich auch noch einiges mir zurechtgeschrieben, weil Folge 9 und 10, die kann man, finde ich, aussparen, weil die dann auch sehr weit weggehen von dieser eigentlichen Kernkompetenz der Serie, wo es dann eben um diesen Bildungsauftrag geht, den die Serie sich vielleicht selber auferlegt, sondern da geht es dann wirklich um diesen Plot, der vielleicht auf so eine zweite Staffel vorbereitet, die, meine ich, auch schon bestätigt ist. Die Serie war sehr erfolgreich international. Da kann man jetzt diese Netflix-Zahlen sich irgendwo rausschreiben. Die Serie war irgendwie so und so viele Tage oder Wochen nach Erscheinen am 5. Juni auf Platz 1 und so. Die war schon erfolgreich, die Serie. Und wie gesagt, 9 und 10, ja, da geht es dann um diesen Mastermind und wieder um, da geht es eigentlich nochmal um so alle Themen so ein bisschen zusammengefasst. Auch um Mobbing geht es dann nochmal, um so Tech-Stuff auch und so. Fand ich jetzt auch nicht mehr, wirklich nicht mehr so spannend. Ein bisschen gerusht erzählt, also sehr hektisch. Plot-Convenience mit den Drogen fand ich dann natürlich noch witzig und ein bisschen bescheuert. Wieder kitschige Musik, also das sind so die Notizen, die ich mir da gemacht habe. Problematisch war die Serie für mich vor allem durch den Anfang und immer wieder durch diese Spitzen, die da, also durch diese politische Message, die da mitschwingt. Und wie gesagt, am Ende sieht man nochmal seine erhobene Hand, die dann irgendwie wieder den Schüler wegklatscht. Das wird wirklich so in Szene gesetzt mit, grundsätzlich haben wir noch gar nicht gesagt, diese martialische Musik, die auch immer läuft. Also das gibt wie so ein, es gibt ja einmal dieses, dieses Intro oder Outro, I'm gonna take you down, bla bla bla, irgendwie so auch so dieses, yeah, so Rap ist das, so Rock-Rap und dann dieser Chihuahua-Song, der auch immer kommt, wenn die irgendwie jetzt wieder anfangen zu kämpfen oder wenn so der Twist kommt, also diese Musik unterlegt auch nochmal diese gewisse Ernsthaftigkeit und das Coole, was diese Behörde ja auch hat durch ihre ja, krassen Methoden eigentlich. Und das Endzitat möchte ich euch nochmal ja nicht vorenthalten. Ich habe es am Anfang schon mal zitiert. Also, if they listen to your words, teach by words. If they listen after your beating, teach by beating. Ganz problematisch. Wird uns am Ende nochmal mitgegeben. Genau, also wir können jetzt, ja, hast du noch abschließende Worte zu 9 und 10 oder sollen wir mal zum Fazit übergehen? Also ich habe da wirklich mir einiges noch rausgeschrieben.
Sag mal so, es ist ja vielleicht schön, wenn irgendjemand, der diese Serie, der diesen Podcast hört und dann noch Lust hat, die Serie zu sehen, wenigstens noch irgendwas passiert, was sie noch nicht wissen.
Ja, genau. Ja, klein, ja. Ja, wieso die Serie autoritärer Müll ist, hat Tobias Stosig geschrieben. Ich finde es natürlich, das ist eine Polemik natürlich. Ich würde aber mitgehen, muss ich sagen. Ich finde die Serie schon ein bisschen autoritären Müll, muss ich sagen. Ich würde die eingeschränkt weiterempfehlen. Ich finde es schon krass, sowas mal zu gucken, weil ich finde das nahezu Propaganda mit so einem politischen Background. Ich hätte gern noch mehr recherchiert über so die Beweggründe, die Hintergründe, wie das vielleicht auch, was dafür vielleicht dahinter steckt, so, aber habe da jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden. Vielleicht ist es einfach nur wirklich sehr so ein Ausdruck von so konservativen Gedanken, die halt gerade so in der Welt rumschwirren, die dann irgendwie kondensiert werden in diesen Webtoon und in dieses Drama. Vielleicht kann man es einfach so sehen, ohne jetzt eine große Verschwörung rein zu interpretieren, was ich auch nicht möchte so. Aber es ist eben eine Machtfantasie, die da ausgebreitet wird. Und ich weiß nicht, ob du auch bei der zur Rezeption recherchiert hast. Das kannst du vielleicht noch ergänzen. Ich habe da erstmal ein bisschen was rausgeschrieben. Ich finde auch, die Wikipedia ist da ganz gut. Die haben auch aus den gleichen Artikeln zitiert, aus denen ich jetzt zitiert habe. Ich habe das also ein bisschen zusammengefasst. Grundsätzlich habt ihr ja auch so gesehen, die mir geschrieben haben, bewegt sich eben die Rezeption zwischen Begeisterung für das Thema an sich oder für die Themen, die aufgegriffen werden, bis hin zu eben den, den, der Kritik an dieser Legitimierung von Gewalt. Das schreibt auch zum Beispiel die South China Morning Post, die ja viel Dramenkritiken machen für Korea. Joel Keller vom Decider, das ist ein Ableger einer konservativen Zeitung, nämlich vom New York, von der New York Post, der empfahl die Serie mit einem Stream-It-Urteil und bezeichnet sie als eine unterhaltsame Form der Wunscherfüllung für alle, die von Mobbing und ineffektiven Institutionen frustriert sind. Da hat man es ja offensichtlich, da hat man es ja in schwarz auf weiß, für alle, die von ineffektiven Institutionen frustriert sind. Das ist, könnte ja auch irgendwie von Donald Trump kommen in, seinem, in seinen Wahlkämpfen. So, ne? Also auch Forbes lobt die Serie für, als eine, oder sie sei eine der klügsten und bestgeschriebensten und fesselsten Feel-Good-Dramen des Jahres. Also das, das klingt ja fast schon nach KI, wenn man das als Feel-Good-Drama bezeichnet. Und auch die Korean Federation of Teachers Association lobte das Drama und möchte den rechtlichen Schutz von LehrerInnen ausbauen. Das sind so die positiven Stimmen. Dann ging es rüber zu einem Mann, Ahn Min Sok, der eben nach dem Webtoon schon vorgeschlagen hat, dieses Büro eben einzurichten und sagt eben, zitiert daraus, Bildung ist unmöglich, solange die Autorität der Lehrkräfte nicht wiederhergestellt wird. Ich sage dazu, Autorität oder Respekt, vor allem Respekt, muss man sich verdienen. Und das sollte nicht durch Gewalt passieren. Und er sagte dann in der CBS-Radiosendung, in einer CBS-Radiosendung am 16. Juni erklärte er, dass er zahlreiche Nachrichten bekommen hat, jetzt eben ja, diesen Monat, also im Juni, auch von Angehörigen der Spezialeinheit, die gesagt haben, sie würden es liebend gerne in so einer Behörde arbeiten und auch von verschiedenen LehrerInnen, die das eben auch ganz toll finden, diesen autoritären Kurs. Also ihr wisst jetzt schon, was ich darüber denke. Es gibt zum Glück auch vernünftige LehrerInnen in Südkorea, oder zumindest eine Union, also eine Gewerkschaft. Die Korean Teachers and Education Workers Union fordert öffentlich die Absetzung der Serie. In einer offiziellen Erklärung mit dem Titel Gewalt ist keine wahre Bildung argumentiert die, diese Union eben, dass die Grundprämisse der Serie, in der ein Regierungsbeamter körperliche Gewalt einsetzt, um Schüler zu disziplinieren, körperliche Züchtigung faktisch verherrliche, obwohl dies eben mittlerweile verboten sei, natürlich in Korea. Und die Gewerkschaft wirft der Serie eben vor, die Gewalt im Klassenzimmer zu normalisieren. Es gibt ja eben schon Gewalt in Klassenzimmern offensichtlich durch Mobbing und so weiter. Und es wird eben normalisiert, wenn die LehrerInnen auf einmal auch mitkämpfen und so. Also das habe ich erstmal an Rezeption rausgeschrieben und finde das eigentlich schon ja, sehr eindeutig. Zum einen diese Stimmen, die sich da eben mit der Serie gemein machen, konservative, und die LehrerInnen oder diese Union, die da eben genau die gleichen Punkte nochmal auf, also die gut auf den Punkt bringt, was wir eigentlich auch schon als problematisch beschrieben haben.
Ja, und wenn ich sozusagen mir das selber auch nochmal angucke, also es ist halt einfach, du hast diese Serie, die überzogene Gewalt als eine Art Brandbeschleuniger für Diskussion und Popularität nutzt, um sozusagen ins Gespräch und überhaupt geschaut zu werden. Also es muss ja auch erstmal jemand diese Serie sehen wollen, genau. Um sich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Und das, was sozusagen, glaube ich, viele Leute befriedigt, ist, wir haben schon gesagt, Katharse, also sozusagen so eine Erleichterung, indem man diese Gewalt bei anderen sieht, dass diese Rache, die man dann sozusagen miterleben kann. Ich glaube, das ist noch viel einfacher. Also sozusagen das, was wirklich dieses Befreiende ist, was wir jetzt bei konservativen Rezensionen gehört haben, ist, du hast einfach in einer Welt, die vielleicht auch ganz stark als so eine Art Kontrollverlust erlebt wird, einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und das sehen wir momentan ja in der Politik in verschiedenen Ländern, dass das etwas ist, was gerade bei Leuten zieht. Also eine einfache Antwort, auch wenn in Wirklichkeit man sich mit diesen scheinbaren Lösungen ins eigene Fleisch schneidet, weil das eigentlich nichts löst.
Ja, genau. Also ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Denn die Unterhaltung oder also das es von der politischen Ebene auch in diese Unterhaltungsmedien rein dribbelt, das sieht man an der Serie eben, das setzt sich in den Köpfen fest. Und ich, wenn man jetzt mal weiterdenkt, wenn sich das jüngere Menschen angucken, die dazu keinen Podcast aufnehmen und sich damit irgendwie intensiver beschäftigen, die denken dann, wenn es selber SchülerInnen sind, möglicherweise, ey, warum greifen denn meine Lehrer nicht so durch? Wäre doch mal toll, wenn die irgendwie auch mal Klartext sprechen würden, um hier für Ruhe zu sorgen. Und ich finde auch, das kann eben dazu führen, wenn man das 10 Folgen guckt, dass man selber so das als gute Lösung empfindet als ZuschauerIn. Klar, es ist eben, man vergisst sowas ja vielleicht auch nicht ganz schnell, eben durch diese Inszenierung, durch die Musik, durch die Schauspieler und so weiter. Also das ist eben das Problem daran. Und ich habe mal rausgeschrieben, weil ich letztens einen Post gesehen habe von einem Instagram-Account, den ich folge, Wehrhafte Demokratie heißt der. Und da ging es um Propagandafilme. Und da habe ich rausgeschrieben, so 4 Steps, von als die, was die Erzählstruktur ausmacht. Und ich finde, das ist, spricht eine sehr offensichtliche Sprache. Also zum ersten werden Feindbilder generiert. Also eine Gruppe wird als Ursache von gesellschaftlichen Problemen definiert. In der Serie sind die Feindbilder schon klar, nämlich SchülerInnen sind außer Rand und Band. Ist ja so schon der große Narrativ, wenn die Erwachsenen Angst vor den Schülern haben, ist alles verloren, habe ich ja zitiert vorhin. So, also SchülerInnen sind die Feindbilder oder eben korrupte Politiker und so. Also das System vielleicht sogar. Dann gibt es ein Krisengefühl, das wäre dann der zweite Schritt von Propagandafilmen. Angst, Unsicherheit und Bedrohung werden zugespitzt. Ich will gar nicht verharmlosen, dass es diese massiven Probleme gibt in Schulsystemen. Wir haben in Deutschland Probleme, wir haben in Südkorea eben die aufgemachten Probleme. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Aspekte, wie zum Beispiel kann man ja auch mal da ansetzen zu sagen, hey, die Bildung ist ja erfolgreich, wir sind ja in PISA ganz oben, was können wir trotzdem jetzt daran verbessern? So, ne, wie können wir quasi so gut bleiben? Wie können wir vielleicht den Englischunterricht noch verbessern? Weil in Südkorea sprechen Leute eben durch dieses schnelle Lernen auch nicht unbedingt effektiv Englisch. Das sind lauter so Sachen, wo man ja ansetzen könnte und sagen könnte, hey, ist auch nicht alles problematisch, aber die Serie verteufelt ja sehr viel. Ne? Dann, das ist, glaube ich, ein ganz offensichtlicher Punkt, als drittes Staatsversagen. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Die Serie das ist quasi Thema der Serie, durch diese neue Behörde, die überstaatlich agiert, also die alles darf, auch Kinder in den Knast stecken und schlagen. Und ja, der vierte Punkt, das ist eben das Ergebnis, ist Gewalt als Lösung. Selbstjustiz oder Gewalt wird als notwendig oder gerechtfertigt inszeniert. Und ich glaube, das ist der Aspekt, der euch allen ins Gesicht springen müsste. Wir wollen nicht in so einer Welt leben. Stellt euch das mal vor, ihr würdet bestraft werden mit Gewalt. Und die Serie bricht es eben nicht humorvoll, finde ich. Also weitergedacht, und ich will wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, das führt in den Faschismus, sowas, solche Gedanken. Und das muss die Serie sich eben gefallen lassen, finde ich, diesen Vorwurf. Und ja, das ist so fast mein Schlusswort. Ja, beängstigend finde ich das, dass man sowas eben abfeiert. Und du hast jetzt diese ganzen TikToks ja erwähnt, die ich mir noch nicht angeguckt habe, aber vielleicht werde ich da mal ein Gegengewicht hoffentlich zu beisteuern können.
Ja, ich finde es schon für mich auch interessant, weil ich die Serie, also ich meine, ich habe mich da so ein bisschen so durchgequält und irgendwann hat das einen ganz guten Flow gehabt, zum Schluss war ich irgendwie genervt. Ich finde mich, ich erlebe mich gerade ganz interessiert, weil du so sehr einen Rant gegen die Serie hast, dass ich das Gefühl habe, dass ich sogar so auch Sachen verteidigen muss von etwas, von dem ich ja sozusagen gar nicht so überzeugt bin. Aber im Großen und Ganzen kann ich da natürlich mitgehen. Das Einzige, wo ich mir noch Sorgen mache, dass wir das deutsche Schulsystem zu gut dastehen lassen, aber irgendwo einen Fuß reinsetzt, weiß eigentlich auch, wo man da hingucken muss.
Also ich glaube, am ehesten muss man, glaube ich, wirklich über das fehlende Geld, was eher in Panzer gesteckt wird und nicht in Schulgebäude oder Universitäten, das ist wirklich krass. Also Bildung ist eben ein super hohes Gut und es wird in Deutschland überhaupt nicht verteidigt. Also das deutsche Schulsystem hat ganz andere Probleme, finde ich, also weiß ich. Und ja, also vielleicht noch, geht noch weiter mit meinen Notizen, aber ich bin eigentlich wirklich fast am Ende. Es gibt ja in der Serie auch eben diese Prüfungen, die gemacht werden im jeden November, um eben an die Universitäten zu kommen. Diese krassen Abschlussprüfungen. Und das finde ich auch so krass, dass dann der ganze Staat stillsteht für diesen Tag oder für diese Woche. Aber man nicht mal überlegt, das vielleicht zu ändern. Also ich finde so diese ganzen systematischen Sachen, wie generell auch, ich meine, es ist ein Drama über Schule. Südkorea hat ein krasses Nachwuchsproblem. Es gibt ja bald keine Kinder mehr. Hat sich das sowieso alles erledigt. Also das sind so Sachen, die finde ich auch schon naheliegend sind, dass man die auch in die Serie reinbringt. Aber wurde nicht gemacht. Vielleicht in der zweiten Staffel, vielleicht wird die Kritik ja angenommen, vielleicht hört man uns ja. Nee, also wie gesagt, ich habe die positiven Sachen erwähnt, die ich an der Serie finde, nämlich, dass sie eben, aber vielleicht ist das ja auch genau das Verhängnis, also das Verhängnisvolle, dass sie eben so stellenweise so gut inszeniert ist. Das finde ich eben eigentlich fast schon wieder verwerflich, weil dadurch eben so diese problematischen Aspekte in den Hintergrund geraten. Und wenn man eben diesen K-Drama-Kitsch mag, ich bin da kein Riesenfan von, aber ich kann es auch Leuten nicht verübeln, wenn man eben sowas eher irgendwie cool findet, dann finde ich das, ja, problematisch. Also ihr habt jetzt euch meinen Rant angehört. Ich hoffe, vielleicht habt ihr ja ein paar Erkenntnisse daraus gezogen. Vielleicht seht ihr das genauso, vielleicht seht ihr das auch komplett anders. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare bei Instagram, wo auch immer, oder per E-Mail, kinokorea@gmx.de. Könnt ihr mir gerne ja, eure Verteidigung der Serie schicken. Ich wäre wirklich gespannt, mich darüber auszutauschen mit euch. Also ja, wie gesagt, schreibt mir gerne, ob ihr das vielleicht anders seht. Ja, jetzt wollte ich dich noch am Ende fragen, ob du denn noch in den letzten 2,5 Jahren, das ist natürlich eine sehr lange Zeit, seitdem wir letztes Mal über K-Drama gesprochen haben, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal so deine, ja, deine Top 3 Dramen, die dir jetzt spontan so einfallen, noch mal hier reinhauen, vielleicht auch aktuelle Sachen vor allem, damit ich auch weiß, was ich als nächstes gucken sollte. Es gibt ja jetzt, glaube ich, also Netflix ballert uns ja wirklich voll mit K-Content seit 1-2 Jahren, das ist wirklich krass, es sind ja jetzt schon wieder 3 Sachen online auf meiner Watchlist und ich bin noch nicht mehr der größte K-Drama-Gucker. Also ich möchte unbedingt noch diese Serie, wie heißt die denn? Die hat 16 Folgen, glaube ich, und da geht es irgendwie um so einen Regisseur oder so.
Oh, die will ich auch gerne sehen. Die habe ich noch nicht gesehen.
Wie heißt die nochmal?
Die läuft auf jeden Fall bei Netflix tatsächlich auch.
Genau.
Und ich finde es aber nicht.
Irgendwas mit We Are All Trying hier.
Ja, genau.
Die möchte ich noch sehen. Mhm. Dann habe ich gerade eben angefangen vor der Folge mit Jimin Chik. Lessons from the Last Row. Geht es direkt um Universität. Eigentlich direkt geht es weiter. Mhm. Die möchte ich noch sehen. Und auch The Wonderfools. Habe ich eigentlich Bock drauf.
Genau, die habe ich gesehen. Das ist tatsächlich total unterhaltsam. Das ist eine klassische, okay. Es ist eher so eine Superhelden-Geschichte. Und die ist erstaunlicherweise funktioniert die gut bis zum Ende. Oft ist es ja so, dass die ersten Episoden bei, also gerade weil es so viele Episoden hat, die ersten besonders gut produziert werden. Und zum Ende flacht es ab. Zum Teil auch, weil zum Beispiel die Serien ja sehr nah an der Ausstellung produziert werden. Und wenn es sozusagen besondere Dinge auch besonders erfolgreich sind oder Dinge besonders Kritik erzeugen, das dann sozusagen in das Schreiben der Serie noch eingearbeitet wird. Und das ist nicht immer ganz gut so für die Narration der Serie. Und die Wonderfuls funktionieren tatsächlich gut. Ich finde, das ist eine gut durchproduzierte, unterhaltsame Serie für das Genre, in dem sie spielen. Bei Netflix relativ neu, also ich weiß, ich bin ein großer Fan der klassischen Rom-Com. Mhm. Und aber gerade, weil ich das in den letzten Jahren viel gesehen bin, bin ich auch leider auch sehr gelangweilt von vielen Rom-Coms, weil die einfach nicht oft nicht besser werden mit der Zeit. Nur weil man irgendein Trop oder ein Phänomen, ein Sujet immer wieder anders inszeniert. Und eine Rom-Com, die ich wirklich gut finde, wo ich wirklich Spaß hatte, die zu gucken, und die ist auch schon in Korea vor längeren gelaufen, ist aber jetzt erst kurz zu Netflix gekommen, ist Lovely Runner. Und die macht tatsächlich, also wer so eine richtig gute Rom-Com möchte, der soll das und das. Wir haben so ein bisschen so, man wechselt so ein bisschen durch die Zeiten, es gibt ein bisschen was Übernatürliches, aber das ist irgendwie nicht wichtig, weil ich mag eigentlich das nicht so, wenn du irgendwie so etwas hast, was so in der Gegenwart verfilmt ist und plötzlich kommen dann so übernatürliche Dinge rein. Die ist total lustig und witzig und traurig und super romantisch.
Sehr
und
schön.
Trotzdem Mystery.
Okay. Ich werde sie wahrscheinlich nicht gucken, weil sie 16 Folgen hat und vielleicht nicht ganz so mein Genre. Aber wer weiß, ich bin ja echt jetzt mittlerweile, seitdem wir letztes Mal gesprochen hatten, wo ich gefühlt 5 Dramen nur gesehen hatte, habe ich mir doch in den letzten Jahren doch mal mehr angeguckt. Wir haben, glaube ich, über Moving gesprochen und über Bloodhounds. Auch der zweite Staffel fand ich auch cool. Ich mag Bloodhounds echt gerne. Genau, auch da kann man natürlich, mache ich ein neues Fass auf, Männlichkeitsbilder, habe ich gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Ein bisschen über das Militär. Auch Bloodhounds ist natürlich irgendwie so ein bisschen witziger. Bloodhounds bricht es auch ein bisschen mehr, weil die ja doch eigentlich ganz zarte Jungs sind in der Serie in Bloodhounds.
Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, wir haben, also es gibt so verschiedene Charaktere jetzt in der Serie, die sonst in anderen Serien oft gegensätzlich besetzt waren oder sind. Also zum Beispiel, wir haben unser Female Lead, hat vor kurzem erst in einer Serie gespielt, Undercover High School, und dort war sie sozusagen die Lehrerin in einer korrupten Elite-Schule. Oder wir haben den Bildungsminister, der Choi Kang-suk, also der von Lee Sung-min gespielt wird. Und der ist sehr bekannt geworden in der Serie Reborn Rich, was so ein bisschen auf dieser Erzählung von Samsung, sozusagen diesem CEO-Clan halt quasi basiert und der auch mit so einer Zeitreise wiedergeborenen Geschichte inszeniert wird. Und dort ist er sozusagen der despotische Clan-Chef quasi, der CEO, der sozusagen diesen Laden zum Erfolg getrieben hat. Also der Schüler, der in einer der letzten Folgen dieses Wi-Fi-Shuttle war, wird sonst in anderen Serien immer in irgendeiner Schülergang verortet. Das ist eher der Bully oder jemand, der sozusagen eher so grob auftritt und nicht das Opfer. Also das fand ich tatsächlich so als lustige Randnotiz.
Ja, vielen Dank. Also du bist bestens informiert, was K-Drama angeht, deswegen spreche ich immer wieder gerne mit dir darüber. Ich hoffe, wir warten jetzt nicht nochmal 2,5 Jahre. Ich gehe davon aus, dass es nicht so lange dauern wird. Ich hoffe zumindest. Wir hatten immer mal wieder auch Gespräche, wo ich gesagt habe, komm, wir sprechen darüber. Dann habe ich aber gesagt, nee, doch nicht, kein Bock und so. Da kam das dann immer so. Oder du meintest dann auch ein paar Mal, boah, nee, das kann ich mir auch nicht zu Ende angucken. Ich glaube, zuletzt war irgendwie, glaube ich, Thema hier dieses mit Jisoo, ne? Da haben wir kurz drüber geschrieben, ja. Boyfriend on Demand, aber ich habe das dann auch überhaupt nicht weiterverfolgt.
Es ist immer so, dass du sagst, ach, Tine, das ist ein K-Drama, das könnten wir gucken. Und dann gucke ich das und ich bin fertig, I'm ready to go. Es ist oft wirklich Schrott. Und dann sagst du, ach, nee, doch nicht. Und ich so,
ja, sorry,
ey,
aber jetzt haben wir es nachgeholt und genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht euch da draußen nochmal der Tipp oder die Bitte, Tipp, Bitte, Empfehlung. Es gibt ja ein Support-Format von Kino Korea, den Supporters Club, den sogenannten Filmclub. Da bekommt ihr dann einmal im Monat einen Newsletter mit allen möglichen Infos. Diesmal werde ich wahrscheinlich nochmal jetzt über die ganzen Bildungsfilme und Serien nochmal ein bisschen was schreiben. Die wird jetzt auch noch in den nächsten Tagen rausgehen, der Newsletter. Und es gibt eben den Filmclub neben dem Newsletter, wo wir uns dann einmal im Monat treffen und einen Film gemeinsam schauen. Das bedeutet, wir treffen uns per Zoom und dann gebe ich ein kurzes, kleines Referat, wie so in so einem Podcast, ganz in kleiner Runde, meistens so 10, 15 Minuten, trage ich euch dann was vor, was man wissen könnte zu diesem Film oder zu dem Thema. Und dann gucken wir den Film. Das bedeutet, ihr geht dann auf eure Couch oder vor euren Bildschirm, wo auch immer hin. Dann gucken wir, jeder und jede für sich, den Film. Und dann treffen wir uns wieder im Internet und sprechen über den Film. Und das macht immer sehr viel Spaß. Wir lernen immer was Neues dazu. Also jeder, glaube ich, jeder und jede. Denn auch ich bin immer gespannt auf eure Meinung. Das macht wirklich sehr viel Spaß und ist eben deutlich interaktiver als so ein Podcast. Das heißt, wenn ihr euch mal mit uns und anderen, also mit mir und anderen, austauschen möchtet, kommt gerne in den Filmclub. Und das ist eben eine Möglichkeit, Kino Korea zu unterstützen für einen kleinen Obolus im Monat. Deswegen, genau, klickt da mal rein. Ihr findet die Infos bei Steady in den Shownotes. Und dort packen wir auch alle Empfehlungen rein, die wir gerade genannt haben. Und du wolltest noch eine nachreichen, die packen wir da auch rein. Und genau, wo ihr uns erreichen könnt, packen wir da auch rein. Wir packen alles in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst. Und ich sage mal ganz vorsichtig, bis bald. Und wir sprechen dann über ein hoffentlich schöneres Drama, was uns vielleicht schöne Werte mitgibt.
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir mal über so eine richtige Rom-Com-Serie sprechen, die du dir deswegen auch angucken musst.
Ja, das mache ich, versprochen. Aber sie darf vielleicht nicht unbedingt 16 Folgen haben. Wobei, vielleicht wäre es mal so ein Sommerferienprojekt oder so ein Sommerurlaubprojekt.
Es muss vielleicht mal irgendwas sein, was dich auch genuin interessiert.
Vielleicht einfach wirklich das K-Drama aller Zeit, das K-Drama schlecht. Genau. Vielleicht werde ich mir das mal angucken. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir bei Instagram, ob ich Crash Landing on You gucken soll. Wir das dann besprechen im Podcast. Ihr habt es eh schon alle gesehen, oder?
Und danach fährst du in die Schweiz in den Urlaub.
Genau. Ich habe ja schon mal was gepostet, dass dieser Ort jetzt auch krasser Touristenmagnet ist, ne? So. Vielen Dank, dass du da warst. Wir schalten aus. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.